Der Sneakpot ist in Japan unterwegs und mit dem Blick auf den Mount Fuji sprechen wir für euch über den Film Rental Family. Herzlich willkommen zur Folge 923. Für nur 10.000 Yen kommt auch er in eure Sendung, Robert Krüger.
Das sind ja noch 50 Euro, spinnst du?
Ja, ich verhökere dich heute unter Marktpreis. Und fast unbezahlbar. Aber wir haben heute unseren ersten Sneakpot-Gast aus der Schweiz. Christophs viel erwähnter Schwäher Janosch ist da. Herzlich willkommen.
Und heute in der Rolle des professionellen Ersatzvaters Stefan Kiesbert.
Guten Abend.
Der Token White Guy.
Ich hätte ja mal lernen können, wie man das auf Japanisch sagt. Janosch, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Über 900 Folgen hat, nein, nicht ganz, aber seit wann? 2012 kennt ihr euch vermutlich oder vielleicht ein bisschen länger, hat Christoph regelmäßig von dir erzählt und jetzt dürfen auch alle Hörer und Hörerinnen dich kennenlernen. Woher aus dem Internet könnte man dich denn sonst noch kennen?
Eigentlich gar nicht, weil ich keinerlei Podcasts in irgendeiner Weise tue, aber ich versuche auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auch verfügbar zu sein. Und wenn man meinen Namen richtig schreiben kann und weiß, wird man mich im Internet finden, sofort. Daher versuche ich immer mit einigen Kürzeln oder anderen Namen mich etwas zu verfälschen, dass ich nicht gleich offensichtlich da bin.
Sollen wir dich heute Abend auch verfälschen?
Das
wir könnten dich Peter nennen.
Nein.
Ja, jetzt das erste Mal, du hörst uns seit, was hast du gesagt?
Seit mindestens 2012.
Okay.
Vielleicht wow. Spätestens 2013 und.
Krass. Und jetzt.
Ist ja auch schon ein Augenblick.
Das sind so nur Gott, 14 Jahre. Das vergeht wie im Fluge.
Shit. Sag das doch nicht so. Dann wird mir das gewahr.
Alle möglichen Sachen so miterlebt. Was war denn 2012? 2013, Ironman-Folge, Hochzeitsfolge von Christoph. Oh ja, da war.
Ja, davor war auch schon Triathlon-Folgen, die ich auch schon gehört habe.
Ah, du hast noch zurückgehört.
Ich habe auch noch zurückgehört. Habe dann noch gesagt, hey, das sind ja nur, weiß ich nicht, 100 oder 200 Folgen. Das schaffe ich auch noch zurückzuhören.
den Christoph.
Quasi euer Leben in Ausschnitten mitbekommen und.
Ja, du hast ja zumindest.
Und dann war es umso spannender, euch auch mal persönlich kennenzulernen. Das war dann auch ein sehr spannender Moment.
Stimmt, ja. Wir haben uns ja schon das eine oder andere Mal in echt gesehen, ja.
Das stimmt. Und man sieht dich ja regelmäßig bei Christoph auf den BeReals.
Eigentlich genau, immer wieder.
Bei Christoph auf den BeReals sieht man dich immer arbeiten. Der knickt
ja,
dich
genau.
Immer. Ständig guckt man, der Seele. Ach, guck mal, er ist wieder, und er muss wieder arbeiten.
Irgendwas. Genau, das ist meine Fan-Beschäftigung dort einfach mit anpacken, wo es halt ist. Und zu zweit macht es dann meistens mehr Spaß und bestimmte Dinge. Sei es im Wald, sei es im Haus oder im Garten. Das ist alles irgendwo mit in meiner Hand auch entstanden oder auch mit meiner Hilfe.
Ja. Ist auch immer sehr lustig, wenn man den Christoph irgendwie so im Garten, mit dem Christoph im Garten steht und dann irgendwie so, was hast du hier noch vor? Was machst du denn da? Wann machst du denn das oder so? Und dann, ja, da muss ich mal gucken, wenn der Janosch wieder kommt, dann geht das da weiter.
Dann passiert das hier
und dann kommt einfach das. Auf Halt, bis du wieder da bist. Sehr lustig.
War das nicht auch
genau, sei es der Hühnerstall oder das Baumhaus oder.
Oder dieser Rasenmäher, oder? War das nicht auch irgendwas? Das hat er, glaube ich, auch hier erzählt.
Ja, das lag auch ewig rum, der Rasenmäher.
Den ihr halb montiert habt und dann, als du das nächste Mal da warst, ein halbes Jahr später, ein Jahr später ist der Rest montiert.
Der Balkenmäher war das.
Ach, der Balkenmäher, genau. Ja, ja. Okay, jetzt werfen wir aber nicht nur den ganzen Abend den Christoph unter den Bus.
Aber wir haben es ja extra so clever gemacht, dass der Christoph heute nicht hier ist.
Ja, stimmt.
Kann ich alles raushauen, was da ist.
Der Christoph nimmt heute Abend auch einen Podcast auf, das weiß ich jetzt.
Ach, siehst du mal.
Schon, aber ja.
Zu uns kommt er nicht.
Zu uns kommt er nicht, nee, aber er geht mit dem Daniel fremd, habe ich gehört.
Ist ja interessant, das ist ja sehr tiefblickend. Bei uns sagt er, ja, so viel Arbeit kann ich.
Ja.
Ja, haben wir jetzt hier den Janosch als Ausgleich, so.
Ja, siehst du. Bleibt in der Familie sozusagen.
Quasi, ja.
Gut, und du hast uns natürlich auch einen Film mitgebracht.
Genau.
Rental Family. Und wie das bei uns so ist, du kennst das ja seit, weiß nicht, 1000 Folgen ungefähr. derjenige, der ihn mitbringt, der muss ihn zusammenfassen. Also das gebührt jetzt dir. Rental Family, ja, worum ging's?
Ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung zu machen und
den Rest ergänzt mal.
Genau, also es gibt einen glücklosen US-amerikanischen Schauspieler, der seit mehreren Jahren schon in Tokio lebt und vor allem einen großen Werbeauftritt hat und sonst sich mit kleinen Nebenrollen versucht, über Wasser zu halten. Und der trifft dann auf einer spannenden Beerdigung eine Agentur, die Rental Family heißt. Und die bieten schauspielerische Dienstleistungen im realen Leben an, um einsamen und unglücklichen Menschen zu helfen oder eine Rolle eines Familienmitgliedes oder Freundes zu spielen. Und dann bekommt er verschiedene Aufträge, sei es ein Videospieler, der ihn aus dem Leben auch wieder rausholt, aus seiner Bude heraus, oder eine alleinerziehende Mutter, wo er den Vater spielen soll für die Tochter. Ja, und dann noch ein Schauspieler, der dann auch ein Lebenswerk schreiben soll. Und ja, es ist mal nicht ganz so einfach zu wissen, wann fangen echte Gefühle und echte Verbindungen an und wann hört es auf, eine schauspielerische Dienstleistung zu sein. Das ist die Frage in dem Film. Gut,
ja. Genau. Du hast die Beerdigung erwähnt, das war ja so der Einstieg.
Boah, da muss ich direkt ausschalten.
Echt?
Ich hab den angeguckt, so, oh Gott, der läuft in diese Beerdigung. Oh, Pause. Irgendwie auf dem Handy erstmal ein YouTube-Video geguckt. Da ist der Film 3 Minuten alt gewesen. Da habe ich das erste Mal Pause drücken müssen. Oh Gott. Okay.
Ich finde Brandon
Fraser. Das war eine sehr skurrile Situation, weil er auch zu spät, glaube ich, kam und sich dann in die erste Reihe irgendwie vordrängen musste. Er drängt sich dadurch.
Entschuldigung. Ja. Und er hat, also Brandon Fraser spielt diesen Schauspieler. Ist auch, glaube ich, die einzige westliche Figur in diesem gesamten Film. Alles andere sind Japaner. Und er hat ja nun so von seiner Physiognomie kann er wahnsinnig gut aufgerissene Augen. Und wie er sich da so durchdrängelt, dann gibt's diese eine Szene, die wir vielleicht nicht spoilern, was dann bei der Beerdigung passiert, wo er sich etwas aus der Bahn wirft. Allein dieser Blick, da habe ich gedacht, oh Gott, geht der Film so weiter? Dann wird es jetzt sehr lustig und sehr... er macht hin und wieder mal sowas, aber eigentlich findet er danach einen ernsteren Ton.
Also ist sehr ruhig gehalten und sehr, sehr, die Kameraschnitte sind nicht schnell, die sind sehr, sehr, man hat viel Zeit in die Szene hineinzukommen und sehr ruhig gemacht.
Total. Ich fand auch, mich total an Japan zurückerinnert und auf eine total positive Art und auch ohne, dass dieser Film jetzt, ich glaube, er will schon Japan auch in Szene setzen. Also da sind natürlich Kirschblüten drin und da ist natürlich Tokio drin und da ist der Mount Fuji drin und da sind Tempel drin und ein Onsen fehlte noch, aber es ist aber ganz viel Alltag einfach auch. Wir sind in Wohnungen, wir sind in Restaurants, wir sind in irgendwelchen in der Bar und in irgendeiner Bratküche oder sowas. Und auf der Straße und
wir sind sehr nah an Menschen dort.
Ja,
wir
genau.
Sind
wirklich die ganze nah Zeit.
An Menschen.
Und all diese Szenen, all diese kleinen Details, die so zu sehen sind, so sieht Japan in meiner Erinnerung aus. Das ist wirklich so, es hat so 100% getroffen, dass ich sehr wehmütig wurde, da mal wieder hinzuwollen. Und sonst sieht man ja oft so Hochglanz, Tokio, Hochhäuser, Autos mit LEDs unten drunter und so weiter, wenn dann irgendwie so, keine Ahnung, aber hier war so kompletter Querschnitt, so wir waren draußen in der Natur, wir waren irgendwo bei Leuten zu Hause und wir waren jetzt nicht nur bei wahnsinnig reichen Leuten, sondern auch bei so ganz normalen Menschen und in Kinderzimmern und also in Schulen, wir waren halt überall irgendwie und dieser Querschnitt, der kann, ja.
Wir haben einen sehr nahen Eindruck bekommen, auf wie die Menschen dort leben. Also
total, genau.
Die eine Szene mit der Mutter und der Tochter, wo sie dann ihre Hausaufgaben gemacht hat und auch den Vorhang zugemacht hat. Das war so eine Szene, wo ich dachte, wow, so leben sie dort. Also wirklich eng und kleine Wohnungen, die dann abgetrennt sind mit verschiedenen Bereichen. oder auch wo er dann auf dem Balkon sitzt und rausschaut und den Tag Revue passieren, dass wo man in den einzelnen Wohnungen hineinsieht, was dort passiert, wie das Leben dort.
Und die Leute offensichtlich alle keine Gardinen haben.
Genau.
Man allen so reingucken kann. Da kann ich mich nicht erinnern, ob das wirklich so ist. Aber ja. Stefan, hast du wieder eingeschaltet nach der
Einzelnen? Nach 3 Minuten.
Ja. Aber ich hatte am Anfang, muss ich sagen, große Schwierigkeiten mit dem Film. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde geschaut und habe dann auf den nächsten Tag mich vertagt. Irgendwie, da kam so viel Fremdschämen, so viel nah dran, knapp daneben. Also so gerade diese erste Mission, die er da mit auf dieser Hochzeit hat, das war mir alles irgendwie zu nah, zu fremdschämig, wie er sich da versucht rauszustehlen, dann doch wieder auftaucht, dann irgendwie, da hat er mich gar nicht gehabt. Und am nächsten Tag habe ich eingeschaltet und habe in einem Rutsch durchgeguckt und hatte eine richtig gute Zeit. Also so gefühlt habe ich an der Stelle Pause gemacht oder unterbrochen, wo entweder der Film anders wird, vielleicht habe ich auch einfach anders geschlafen in der Nacht und hatte dann eine bessere Stimmung oder so dem Film gegenüber. Bin dann viel besser reingekommen, hatte viel Spaß. Und ich kenne natürlich Japan jetzt nicht wie du, Bob, oder so, aber es fühlte sich echt an, ohne zu wissen, ob es wirklich echt ist. Also so könnte es ja da wirklich aussehen. Und so könnten die Leute da wirklich wohnen. Und wir schauen ja auch relativ wenig Filme aus Japan und wenig, die dann so direkt da nah dran sind. Irgendwie diese Fahrt mit dem Shinkansen, wo die da die ganze Zeit durchkämpfen. Ich glaube, das war nicht so Japan, wie es echt ist.
Du meinst Bullet Train? Ja, nein, das war, nee, genau.
Aber ich glaube, am Anfang hat er auch einfach gebraucht, doch diese Zwiespalt auch zu zeigen. Er kommt dann rein und muss eine Rolle spielen, wo auch eine Ernsthaftigkeit ist da. Also das ist ja nicht irgendwas, was er dort gemacht hat. Er hat ja dort wirklich das Ritual erlebt, wie ein Mann und eine Frau sich verheiratet werden. Und der ist ja quasi nur...
Als der Mann.
Nur ausgeliehen. Also ja, als
das,
der Mann.
Das war schon... Aber... Wie es dann hinten aufgelöst wird, warum das alles so ist, ach, das fand ich sehr schön. Also das hat mir diese Auflösung und wie glücklich sie dann war und so, fand ich sehr gut.
Ja, der Film, also generell erstmal dieses Konzept, ich habe das mal nachgeguckt, das gibt's wirklich in Japan. Nicht so, vielleicht nicht ganz so extrem, für den Film jetzt hier vielleicht ein bisschen übertrieben, wobei ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Recherche reingesteckt, ich weiß nicht, wie weit das geht, aber du kannst solche Dienstleistungen in Japan wohl durchaus erwerben. Und dann habe ich kurz überlegt, gibt's das in Deutschland auch? Ich meine, klar, wir haben natürlich Prostitution, das ist
gut, aber
das ist ein anderes Thema, aber das ist ja auch... Das
bespricht er ja mit der Prostituierten.
Auch, genau,
er ist ja das war auch eine coole Szene.
Das war eine wirklich coole Szene,
wow,
wo sie dann irgendwie sagt sowas wie, sie hilft den Leuten physisch und eher emotional.
Ja,
genau. Das fand ich auch sehr, sehr
richtig,
beeindruckend.
Richtig gut.
Auf den Punkt gebracht.
Und dann habe ich aber noch mal weiter überlegt, gibt es sowas, also kennt man sowas aus Deutschland? Und dann dachte ich zuerst nein und dann ist mir aber eingefallen, zumindest, also ich kenne es nicht aus meinem eigenen Umkreis und bin da jetzt auch froh drüber, aber man hört sowas ja gelegentlich, dass irgendwie Leute, keine Ahnung, so der eine Kumpel, der noch nie eine Freundin hatte und dann kommen irgendwelche von seinen Dudes auf die Idee, eine Prostituierte zu engagieren und er, dass die ihm was vorspielt sozusagen, dass sie jetzt irgendwie, und dann hat er einen One-Night-Stand und kapiert gar nicht, dass er mit einer Prostituierten im Bett war. Würde ich jetzt nicht befürworten, diese Aktion, aber das wäre sozusagen zwar mit einer sexuellen Sache, die hier nicht drin ist, hier geht's nicht um sexuelle Dienstleistung, aber das wäre so eine Nummer, die so ein bisschen so ähnlich ist, wo jemand was vorgespielt bekommt, jemand anders bezahlt dafür und die Person, die da was vorgespielt bekommt, ob der in dem Falle, den ich jetzt skizziert habe, hinterher emotional besser dran ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das wäre so das Einzige, was mir einfallen würde, was in unserem Kulturkreis so vielleicht hin und wieder in irgendwelchen Kreisen mal stattfindet, was mir so eingefallen wäre, was so in diese Richtung geht, wenn es nicht ganz dasselbe ist. Das hier ist ja rein unsexuell. Hier geht es ja eher um emotionalen Support, aber es ist halt schon so, dass manche dieser Aufträge von der Person kommen, die selber was vorgespielt werden kriegen möchte. Oder die mit der Person, die sie anheuert, jemandem anders was vorspielt. Und dann gibt es aber auch Aufträge, wo ganz klar die Person, die den Auftrag erteilt, gar nicht groß hinterher in Erscheinung tritt, sondern es wirklich darum geht, bezahlt jemand anderem was vorzuspielen, der das gar nicht weiß, dass das ein Schauspieler ist. Und dann sind wir schon in diesem ähnlichen Territorium. Das waren so die Gedanken, die ich mir da irgendwie so zugemacht habe.
Ja, gibt's nicht so.
Das sind auch die Geschichten, die gespielt worden sind. Also einmal dieses Vater, wo er der Vater wurde, auf Zeit, damit die Mutter mit dem Vater, mit dem eingekauften Vater oder dem gemieteten Vater zusammen auch eine Beziehung erstellen kann zur Tochter, damit dann die, das war dann die Privatschule, die dann halt wichtig war für die Mutter, dass das Kind eine gute Ausbildung bekommt. Und dafür brauchte sie einen Vater, damit das so das Familienbild da ist. Vater, Mutter, Kind. Und dann konnte das Kind auf die Privatschule dann erfolgreich kommen dann am Ende. Und dann war quasi der Job als Vater wie erledigt.
Und ja, genau. Und also da muss ich dem Film aber dann schon den Vorwurf machen. Also der Film setzt sich nicht wirklich ernsthaft mit den möglicherweise negativen Konsequenzen dieses Tuns auseinander. Also gerade diese Geschichte mit dem Kind, die wird vom Drehbuch aber wohlfeil aneinander genagelt am Schluss, dass da ein Feel-Good-Ende rauskommt. Da hätte man auch mit Fug und Recht sagen können, das Kind braucht jetzt aber ein paar Therapiesitzungen, um das Trauma wieder fertig zu kriegen. Der Film entscheidet sich, das nicht so ausgehen zu lassen. Und das stünde sonst auch, glaube ich, dem Happy End entgegen. Aber
das Kind war schon sehr groß, ja. Also sehr Kind, erwachsen im Kopf,
ja, sozusagen. Ja, genau. Also da hat der Film wirklich überhaupt kein Interesse dran. Am Anfang dachte ich noch so, okay, so ein paar von diesen Dingern, so das mit der Hochzeit und das mit dem alten Mann und so. Es gehen verschiedene Dinge wirklich, oder die, sagen wir mal, die zentralen, die gehen so aus, dass diese Dienstleistungen für die Leute am Ende netto positiv sind. Und zwar teilweise sehr positiv. Und dann dachte ich aber so mit dem Mädchen, das hat zwar jetzt für die Auftraggeberin irgendwie geklappt, aber am Ende sind da schon irgendwo rauchende Trümmer übrig geblieben. Und dann macht der Film so, ah ja, und Trümmer, nee, haben wir nicht. Ist alles viel, alles schick und so, ne? Best Buddies.
Ja, wir treffen uns wieder und wir reden drüber. Ja, ist okay, danke schön.
Genau.
Wir können Freunde bleiben.
Ja, im wahren Leben geht's nach dem Happy End dann schon auch noch weiter, ne? Und also weiß ich jetzt nicht. Also das wäre so mein Vorwurf an den Film, dass er das schon am Ende ein bisschen mit Zucker zuspachtelt und sich nicht ja, so dafür so interessiert, was das möglicherweise, aber dass das nicht alles nur gut sein muss, was diese Dienstleistung bringt.
Ja, aber auf der anderen Seite, es hätte halt dann eine andere Geschichte erzählt.
Ja, klar.
Also dann hätte es halt irgendwie eine Traumageschichte von einem kleinen Kind erzählen. Und das ist ja das, was der Film gar nicht erzählen will.
Nee, aber er nimmt sich ja sozusagen als Konzept, da oben drauf steht Rental Family, also er nimmt sich ja sozusagen dieses, wir nehmen die Augen eines Gaijin, eines Outsiders, mit dem Blick dieses Outsiders schauen wir auf dieses Ding, was es in der japanischen Gesellschaft gibt, damit eine Audience, eine vermutlich weltweite Audience, sonst sich das angucken kann. Und die Botschaft scheint sein zu wollen, dass man sich nicht mit Pro und Contra auseinandersetzt, sondern das als durchweg positiv zeichnet, oder? Habt ihr das anders verstanden?
Ich glaube, der hat auch zwischendurch gehadert mit dem. Also die Angestellten waren ja auch noch da und haben ja auch ein bisschen was einstecken dürfen.
Ja.
Und dann wurde er noch, also ist dann eine Geschichte zu weit gegangen und dann war dann nicht klar genau, ob er jetzt da rausgeholt wird oder nicht und durch wen er rausgeholt wird. Da gab es auch intern in der Firma auch Streit darum. Und dann hat man auch bei dem Firmenchef in die Familie schauen können und gemerkt, so richtig Familie ist das ja auch nicht. Ich dachte so, warum geht der jetzt nochmal raus und kommt wieder rein?
Das war eine krasse Szene, fand ich.
Ja, das war eine krasse Szene. Aber
diese Wendung am Schluss so, okay.
Ich habe bei der ersten Szene, wo wir den das erste Mal nach Hause gehen sehen, hatte ich so eine Ahnung. Da habe ich gedacht, aber da dachte ich, es sei andersrum. Da dachte ich, er wäre da auch bei der Arbeit. Und wie es dann aufgelöst wurde, dachte ich auch so, oh, okay, so rum. Interesting. Ja, okay, das ist nicht positiv ausgegangen. Den Punkt gebe ich euch.
Und danach versuchen sie halt da irgendwie, dann habe ich mir gedacht, was passiert jetzt wirklich? Und dann treffen sie da aufeinander wieder zu und haben wir wieder Rollen, die sie spielen.
Ja, ja, und dann gibt es ja auch diese Änderung am Schluss am Telefon, sagt er, diese eine Dienstleistung, das machen sie nicht mehr. Und insofern, okay, haben sie was gelernt. So. Aber
Lesson learned ist irgendwo mit dabei und wir machen zwar weiter, aber wir haben quasi nicht mehr das ganze Portfolio im Angebot, sondern noch bestimmte Teile.
Ja.
Manche Geschichten waren einfach schöner zu sehen. Also der Mann, der da im Videospielen versunken ist in sein Zimmer und
ja, vor allen Dingen ohne.
Und darum sich alles vergessen hat und es war komplett vollgemüllt.
Ja, aber dieser ganze Teil, da wurde nicht ein Wort gesprochen.
Das wurde nur gezeigt.
Das fand ich so schön.
Ja.
Wie das so, man es einfach miterleben kann, ohne dass es einem irgendwo auf der Tonspur erzählt werden muss oder so. Man zeigt so ein paar Zusammenschnitte und dann, ja. Hat man das,
genau, was das passiert ist.
Mitgekriegt, genau. Ich hatte das Gefühl zwischendurch so, boah, es sind ein bisschen viel Episoden. Irgendwie, hier wird nochmal so eine Geschichte rangeflanscht. Gefühlt taucht dann immer nochmal so Teile auf, die fand ich ein bisschen verwirrend, ohne jetzt genau konkret sagen zu können. Aber, also da hätte ich es gerne gehabt, dass es ein bisschen stringenter war oder sich irgendwie, such dir halt aus, was du erzählen willst. Also dieses Entschuldigungsdings, was da am Schluss dann rausgenommen wird. Ja, das wirkte irgendwie so von der Seite so ein bisschen rangeflanscht.
Da hätte ich ja zum Beispiel Fragen, wie das in der japanischen Gesellschaft funktioniert mit, also warum stell dir das mal jetzt in unsere Gesellschaft transponiert vor, du bist fremdgegangen und die Art, wie du das wieder gut machst, ist nicht, dass du dich bei deiner Frau entschuldigst für dein Fehlverhalten, sondern du, ohne jetzt die Schauspielerin zu engagieren, du bringst deine Geliebte dazu, dass sie kommt und sich bei deiner Frau entschuldigt. Und dann ist wieder cool, dann hast du alles richtig gemacht.
Das ist ein großer Quatsch.
Fragezeichen so. Das passiert so nebenbei und man denkt sich so, ah ja, deshalb hat er die engagiert und dann, wie die dann so rausgeht, dachte ich dann so, wie die Szene zu Ende war, wait a minute, ich hätte noch weitere Fragen, was ist denn hier gerade abgelaufen?
Das stimmt, ja.
Ja, okay, aber das ist gut, das ist jetzt nicht Thema dieses Films, von daher. Das macht so eine Tür auf.
Film schauen, genau. Ich habe beim Film schon auch gemerkt, als dann die Geschichte mit der Mutter und der Tochter so vorbei war, wo dann hieß, jetzt ist das letzte Mal gewesen und jetzt darfst du auf Wiedersehen sagen, obwohl es ja vorher versprochen hat, nie wieder zu gehen. Da dachte ich so, was ist jetzt mit diesem Ende der Geschichte? Ist es jetzt einfach so fertig? Dann kam ja die andere Geschichte noch auf mit dem alten Schauspieler, wo sie dann auch noch auf Reise gehen, die auch wunderschön von den Bildern her gemacht worden sind und was jetzt mit dem Mädchen passiert und dann habe ich es fast vergessen und danach kam es am Ende halt nochmal so wie hinten dran gelegt. Ah, ich bin dann doch noch da und sie haben sich dann wieder vertragen, was wir ja gerade hatten.
Ja, ja, ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht für ein anderes Publikum gemacht ist. Also ich weiß gar nicht, wie japanisch der Film.
Japanischer Regisseur
und ich glaube auch japanische Produktionsgesellschaft. Also es ist vielleicht sogar eher eben für ein japanisches Publikum gemacht.
War das nicht? Ja, okay, aber Verleih war ja TSG Entertainment und
Ja gut, aber Verleih ist ja wurscht.
Oder? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer es produziert hat, ja.
Ja.
Ja, aber ja, also mein Eindruck war, dass der sich quasi an ein internationales Publikum wendet, vielleicht auch natürlich innerhalb von Japan, aber warum solltest du sonst einen amerikanischen Darsteller und das so aufziehen, diese Geschichte? Es ist ja so, du nimmst den Blickwinkel des Western-Typen ein, in den wir uns reinversetzen können.
Stimmt.
Und gehst mit seinen offenen Augen und seinem Verständnis der Welt, auch wenn er jetzt fließend Japanisch spricht, da durch und wir gucken ihm zu, wie er so die wundersamen Eigenheiten dieses Aspekts der japanischen Gesellschaft so anstaunt und versucht darin zurechtzukommen.
Anstaunt.
Und wir dürfen ihn dabei zugucken und natürlich identifizieren wir uns mit ihm, auch wenn wir jetzt nicht fließend Japanisch sprechen und kein Schauspieler sind, aber ich denke so, dass die Target Audience ist damit irgendwie gesetzt.
Ja. Apropos anstaunt, wie fandet ihr den Spracheinsatz, dass da ständig gewechselt wurde hin und her und man immer wieder Untertitel hatte?
Toll. Auf was für eine Sprache habt ihr geschaut?
Englisch.
Auf Englisch, ja.
Auch auf Englisch, okay.
Also auf diesem gemischten Englisch und Japanisch. Du auch?
Ja, ich auch.
Ja. Finde ich auch unbedingt empfehlenswert. Also das ist wirklich...
Ich habe, glaube ich, Deutsch angefangen und dachte ich so, oh, das tönt aber komisch. Ich schalte gleich auf Englisch um.
Ja. Das tönt komisch ist auch sehr schöne Formulierung der Eier.
Ja, ich glaube, bei mir ist auch auf Deutsch...
Das könnte wahrscheinlich an meinem Land liegen.
Ja, hast du im Vorgespräch auch gesagt, wie du morgen zur Arbeit musst. Da habe ich auch gedacht, das
stimmt. Ja,
sagt man hier auch so nicht. ich habe auch, glaube ich, auf Deutsch angefangen, weil irgendwie, keine Ahnung, mein Disney stand noch auf Deutsch. Und ich glaube, ich habe ihn einen Satz oder zwei sagen lassen, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Umschalten. Aber ja.
So ging es mir auch.
Das war schön.
Fand ich es angenehm, diesen Wechsel zwischen Japanisch und Englisch, und dann hat mich auch der Untertitel wenig gestört, weil das war sehr natürlich der Einsatz von beiden Sprachen.
Ja, aber ich hab an einer Stelle ist mir passiert, da habe ich auf irgendwas anderes geguckt, weil ich glaube in der IMDb was nachlesen wollte oder so, und es lief halt auf Englisch und ich habe gehört und irgendwann sind sie auf Japanisch weiter und ich habe weiter zugehört, habe dann aber viel zu spät gemerkt, so, du verstehst gar nicht mehr, wovon die reden, und dann musste ich nochmal zurückspulen, um rauszukriegen, worum es eigentlich gerade ging.
Ja, das ist immer das Fatale, wenn die dann so unvermittelt mittendrin wechseln, dann kann man nicht weggucken. Ja, ich glaube, es ist mir auch einmal so gegangen. Ich finde es, das muss ich sagen, das ist das einzig Unrealistische. So habe ich Japan nicht erlebt, dass da einfach jeder Englisch spricht. Offensichtlich, egal wo er hinkommt.
Selbst so ein kleines Kind.
Selbst so ein kleines Kind, genau. Ja, wobei bei denen ist vielleicht noch am wahrscheinlichsten, dass es heutzutage vielleicht früh gelehrt wird. Aber auch der alte Mann, so, okay, der war Schauspieler, der hatte vielleicht internationale Karriere, das weiß man nicht, aber das war der Part, den ich nicht glauben konnte, aber gut, es war für den Film natürlich sehr clever gemacht und sehr, sehr schön eingebaut.
Ja, ja, um eben dieses internationale Gefühl zu geben.
Mhm. Mhm. Wollen wir mal Punkte dran machen oder habt ihr noch Aspekte?
Nö.
Dann fang doch mal irgendjemand an. Wer möchte?
Ich komme bei 7 Punkten raus. Hinten raus fand ich ihn richtig begeisternd. Am Anfang hat er mich Überwindung gekostet. Ich glaube, wenn wir nicht für die Sendung geschaut hätten, hätte ich ihn auch gar nicht mehr weitergeschaut. Also nicht das zweite Mal angemacht. Aber so bin ich sehr froh, wie so oft bei der Sneak, dass ich ihn geschaut habe. Deswegen, Janosch, vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast. 7 Punkte von mir.
Ich gebe 7,5. Ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass er so ein Fremdscham-Ding, also was du da vorhin geschildert hast, da, ich bin da normalerweise auch sehr empfindlich, was so Fremdschämen angeht. Das kann ich gar nicht gut gucken. So Sachen, wo Leute sich absichtlich in so fiese Situationen bringen oder so. Aber das Gefühl hatte ich hier gar nicht. Ich fand, das war irgendwie eher lustig inszeniert für mich und gar nicht so fremdschämig. Ich finde ihn hinten raus zu sehr mit Zucker zugekleistert. Aber ich fand es einen schönen Blick nach Japan, bildgewaltigen Blick nach Japan, ruhig und toll gespielt von eigentlich allen, inklusive dem Kind, und rührende Geschichten, aber mir hat die Geschichte mit dem alten Mann am besten gefallen, und 7,5 Punkte für mich. Und Janosch, du darfst zumachen.
Ich darf zumachen, ich gehe auf die 8. Ich fand es wirklich einen schönen Film, er hat mich, ich habe zwar kaum Erfahrungen in Punkte geben, aber mich hat er gut abgeholt. Die Bilder, die du auch gesagt hast, Bob, die sind wirklich schön gewesen. Es ist ruhig, in der Kameraführung ruhig. Man hat einen schönen Eindruck bekommen von dem, vom Land, auch von, vom Leben. Die Geschichten waren gut erzählt. Am Anfang hat es mich auch nicht wirklich gestört, weil ich gesagt habe, komm, das gehört dazu. Das muss irgendwie mal reinkommen, was es eigentlich heißt, wenn man da der quotenweiße Mann ist an der Stelle. Und am Ende, ja, dass man versucht, alles im Guten und im Schönen auszugehen, das bringt halt ein paar Abzüge damit hinein. Aber sonst ein schöner Film, schöne Bilder, die Geschichten schön erzählt.
Okay. Ich kann ja jetzt sagen, in 3 Wochen haben wir einen weiteren Gast, der den Film auch gerne genommen hat, hätte. Und mir dann geschrieben hat, nein, Rental Fam, den wollte ich doch mitbringen.
Ich habe auch gerade gesehen, dass er ganz frisch erst auf Disney Plus ist, also seit dem 15. April erst.
Ja, ja, das ist also ganz aktuell. Also
nicht mehr 2 Wochen auf dem...
Also,
direkt frisch neu hier reingesneakt.
Er hält sich an Christophs Regeln, sehr gut.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Super, vorbildlich.
Ich kenne von mir diese Regel.
Genau. Dann kommen wir doch mal direkt zur Droge der Wahl. Ich gehe mal schnell Eis holen, ihr könnt schon mal trinken oder so.
Ja, Jana, möchtest du anfangen oder soll ich?
Genau, ich fange mal an. Ich bin heute noch zufällig noch in einem Supermarkt vorbeigekommen, habe gedacht, ich spring mal kurz rein, schau mal, was es so hat. Und dann bin ich sogar über einen Sake noch herumgekommen und habe gedacht, ach, den nehme ich mit. Sake haben sie ganz viel getrunken, mindestens bei der Zeremonie. Auch noch bei sonst, jetzt muss ich nur noch die Flasche aufbekommen.
Das
ist, wenn es jemand interessiert, ein Zenbu Bio-Sake.
Ich bin sogar ja kein
so hergestellt.
So großer Sake-Freund, aber ich bin gespannt, was du gleich sagst. Sake ist mir auch aufgefallen im Film, wurde, wie du sagst, nicht nur bei der Zeremonie, sondern auch sonst öfter mal getrunken. Bier haben sie getrunken, beim Essen, glaube ich. Und es gab auch mehrere Szenen, wo er in der Bar war. Einmal mit seiner Kollegin und ich glaube auch am Anfang einmal alleine. Und da waren einfach braune Flüssigkeiten in Tumblern. Und die Variante werde ich jetzt wählen. Ich habe, wie immer, wenn wir irgendwas Japanisches gucken, hole ich meinen japanischen Whisky raus, Hakushu 12 Jahre, immer noch, den ich damals auch in Japan gekauft habe. Flasche ist noch knapp über halb voll und heute kommt er wieder zum Einsatz. So vom Profil her faktisch ein Scotch, aber eben aus Japan.
Das habe ich auch gesehen, das eine braune Glas, wo er gemeint hat, oh, das habe ich gebraucht.
Genau, ja. So, Stefan,
wir sind durch.
Was hast du?
Ich habe auch ein Glas mit brauner Flüssigkeit, aber ich habe kein japanisches Produkt genommen. Ich habe einen Old Fashioned mir gemacht. Ich habe nämlich gestern Abend noch was geschaut, wo sie auch über Old Fashioneds reden und dann sagen, Old Fashioned ist so das Beste, was so ein Bourbon werden kann. Mit welchem ist denn der gemacht? Ja, mit dem und dem Rye. Und das habe ich nicht mal gemerkt.
Also ich hätte ja der Aussage an sich zugestimmt, dass so ein, es gibt schon noch ein paar andere geile Sachen, die ein Bourbon werden kann, aber Old Fashioned ist schon ziemlich weit oben.
Ja. Das werde ich.
Was hast du genommen?
Ich habe Bullet Bourbon genommen. Den trinke ich einfach gerne und habe mir auch mit ohne Schnickschnack rechts und links ein bisschen Angostura Bitter, ein bisschen Old Fashioned Orange Bitter, eine Spur Zucker und sonst nichts dazu. Ich habe irgendwie, letztes Mal habe ich ja öfter mal irgendwelche Orangenliköre und Kräuterschnäpse noch reingegossen. Diesmal rein altmodisch Old Fashioned. Auch wegen der Sendung, die ich, also wegen des YouTube-Videos, was ich gestern geguckt habe. Das bringe ich irgendwann, wenn ich mal wieder dran bin mit Vorschlägen, bringe ich das mal mit. Da müssen wir das mal gemeinsam gucken und besprechen. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Hat mir Hörer Flo vorgeschlagen.
So, ja. Das wäre übrigens gegen die Regeln, wenn du das schon kennst.
Ja, das ist Bonus.
Ach so, okay.
Ja.
So.
Zweifel.
Ich habe da einen Gast in Verdacht, mit dem man sowas gut gucken kann.
Okay. Ja. Gut, dann klären wir das, wenn es soweit ist. Und gehen über zum nächsten Film. Janosch, du hast hier den dicken Mann und den kleinen Mann geguckt.
Den dicken Mann, den kleinen Mann genommen.
Was, und der Spencer dicke Mann Turns ist Hill? Nicht dick.
Der dicke Mann ist nicht dick.
Was? Der ist nicht dick? Nein, der ist nur in den Topf gefallen.
Genau, also, das ist das kleine Kind in den Topf gefallen.
Asterix und Obelix im Reich der Mitte. 2023er Version von dieser Serie.
Realverfilmung auch, also kein Zeichentrick, sondern Realverfilmung. In den Ferien hatten wir das Vergnügen, einen Abend zusammenzusitzen als Familie und dann haben wir durchs lineare Fernsehen gesippt und haben Asterix und Obelix sind wir hängen geblieben und haben dann den ganzen Film durchgeschaut und auch die Werbeunterbrechungen irgendwie ausgehalten. Aber erstmal um die Handlung vom Film, also die Kaiserin von China wird bei einem Staatsstreich gefangen genommen und ihre Tochter Prinzessin Wunda flieht nach Gallien zu dem berühmten kleinen Volk, was sich erbittert Widerstand liefert gegen Julius Caesar und dort bittet sie natürlich den Häuptling Majestix um Hilfe, um die Kaiserin zu befreien und wie immer machen sich natürlich Asterix und Obelix und natürlich auch Idefix auf den langen Weg dann nach China, um natürlich die Kaiserin zu befreien und auch Julius Caesar begibt sich dorthin, weil es dort einen Aufständigen gibt, der die Gunst der Stunde sieht und versucht, alle anderen Königreiche dort zu unterjochen und dann selber Kaiser von China zu werden. Aber Julius Caesar hat natürlich auch noch Ideen, auch Kaiser von China zu werden, weil er mit seiner Kleopatra ein bisschen verschiedene Meinungen hat in ihrer Beziehung und versucht, die Beziehung damit zu retten, wenn er denkt, hey, ich bin jetzt Kaiser von China. Und natürlich gibt's ganz viele kleine Abenteuer auf der Reise und große Abenteuer und man trifft auch zufällig natürlich wieder auf die Piraten, die jetzt meinten, auch im Roten Meer jetzt sicher zu sein und dann kommen natürlich, wie soll's sein, Asterix und Obelix vorbei. Ja, und wenn man sich gesehen hat, dann
die armen Piraten.
Kommt natürlich das offizielle Schiffe versenken natürlich mit zum Spielen.
Grandios.
Und
ja. Das ist aber ein Realfilm oder ist das ein Zeichentrick, wie wir früher mal geguckt haben?
Nein, ich kenne irgendwie Asterix und
Obelix nur als Zeichentrick. Und ich glaube, einmal in der Sneak hat mit denen.
Ich wollte gerade sagen, da hast du aber eine Sneak mindestens geschwänzt.
Ja, zweimal in der Sneak vielleicht, aber für mich ist das irgendwie Zeichentrick, deswegen bin ich da auch immer fremdlich etwas, wenn ich sie nicht sehe.
Man würde jetzt noch mehr fremdeln, wenn jetzt Gérard Depardieu noch dabei wäre, aber den haben sie jetzt rausgekantet in die neueren. Den haben sie
rausgeworfen.
Ja.
Genau. Obelix ist jetzt nicht mehr Gérard Depardieu, das ist jetzt ein Gilles Lelouch. Und der Asterix wird dann Julien Canet gespielt, das sind französische Schauspieler. Die machen es wirklich schön. Ich habe auch gesagt, hä, das ist gar nicht mehr Gérard, wo ist er eigentlich hin? Aber dann, klar, er ist jetzt hier irgendwo auf der anderen Seite vom Westen irgendwie angekommen und ob er jetzt in Belgien lebt oder ob er in Russland lebt oder irgendwo in Tschetschenien. Die KI weiß vielleicht am ehesten noch Bescheid. Aber vielleicht die KI auch nicht, je nachdem.
Auf der anderen Seite ist es uns auch egal.
Ja, genau. Staatsbürger von Dubai soll er auch sein. Ja, es ist wild.
Ach, Dubai auch noch. Überall, wo man gerade nicht sein will. Der Film ist, die Kinder fanden es total lustig. Die haben viele Szenen gehabt, wo sie wirklich gelacht haben und auch die Beziehung zwischen Obelix und Asterix wird auch thematisiert, dass sie auch miteinander dann auseinandergehen, weil Asterix verliebt sich dann auch in die Prinzessin und es gibt von der Prinzessin auch noch eine Leibwächterin und der Obelix steht total auf sie, was total schön ist, das anzusehen, wie sie dann miteinander auch flirten, immer wieder, erst am Anfang wenig, dann immer mehr und sich dann auch ja immer mehr gefallen. Sehr schön gemacht.
Du hast eben gesagt, die Kinder fanden es gut. Wie alt sind die? Nur, dass man andere das einschätzen können?
Das sind 9 und 11.
9 und 12,
Entschuldigung.
Ah, die hören ja zu. Oder erst in 15 Jahren oder so.
Vielleicht. Und dann sagen, oh nein, Papa,
kannst du denn sowas machen?
Genau. Ja. Und der funktioniert für die Kinder super. Die haben auch einige Asterix-Obix-Erfahrungen, was einige Comics jetzt da sind und Hörspiele schon gehört haben. Wahrscheinlich sogar ziemlich viele schon oder fast alle. Spotify sei Dank.
Mhm.
Aber auch für die Erwachsenen, das ist sehr, sehr spannend. Auch für mich, der nicht so viele Filme schaut wie ihr, gibt es immer wieder Beziehungen zu anderen Filmen, wo halt Zitate verwendet werden. Sei es auf der finalen Schlacht, wo dann die Römer dann alle da sind mit der großen Armee und dann angreifen und angreifen wollen. Und dann kommt so die kleine Armee heraus aus dem Dorf. Mhm. Und dann sieht's schon aus, als wenn es wirklich komplett am Ende wäre und man gar nicht mehr vorwärts kommt. Asterix, Obelix, die ganzen Helden des Films sind alle umzingelt. Und dann vom Tal, von den Berghügeln herab ins Tal hinein, kommt dann auf die Bergkette herab im Sonnenschein eine große Armee, weil halt nicht Gandalf, sondern halt die Kaiserin von China befreit worden ist und alle und ihre ganze Armee, alle guten Menschen, die ja noch an sie glauben, hat heranholen lassen. Und dann hat man so ein schönes Zitat an Helms Klamm und es gibt immer wieder Zitate aus anderen Filmen, die das Ganze wieder sehr lustig und sehr spannend machen. Es gibt auch einen großen Helden in der römischen Armee, der groß gefeiert wird. Und dann muss er halt ausgewechselt werden, weil er auf der letzten Schlacht halt irgendwie sich verletzt. Und dann kommt so halt, wird er groß gefeiert. Und man denkt so, ja komm, Ronaldinho ist nicht so weit weg. Oder Ronaldo ist auch sehr nah dran. Und es ist sehr, sehr schön gemacht. Auch die Namen, also Herzog oder einer von denen, die dort eine dieser Herzogtümer halt haben und die Schlacht gegen die Kaiserin quasi anführen, heißt halt Dancing Queen. Und dass die Dancing Queen ja auch nicht so weit weg. Und so gibt's immer wieder Zitate von den Namen her.
Das sind dann die Witze, die für die Eltern sind, die Kinder genau. Gar nicht so schnell verstehen können, weil die dann über ihren Kopf fliegen sozusagen.
Richtig. Oder Genmais, gibt's halt einen, das Genmais und Epidamius. Und Perfidos und Gaius Antivirus. Also es gibt so ganz viele Namen.
Gaius Antivirus übrigens gespielt von Zlatan Ibrahimovic. Das gerade von, ja, und dann auch so in den Neben, also Julius Caesar, Vincent Cassel und Cleopatra Marion Cotillard. Also das ist auch so.
Das ist aber angenehm besetzt, so. Ja. Alter Schwede. Und wo hast du den? Ach nee, du hast den im linearen Fernsehen geguckt, gell?
Linearen Fernsehen gesehen auf Sat.1. Vielleicht gibt es ihn ja noch auf Joint zu schauen oder so. Auf Joint Sat.1 oder geben wir das dann.
Ein Blast from the Past. Ich glaube, das Wort Sat.1 habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gehört. In dem Moment, wo du es gesagt hast, dachte ich so, ja, stimmt, das gab's. Das war so ein Wort.
Das war noch mal das
hatte man früher öfter. Ah, fantastisch. Ha, gibt's das noch? Interesting. Ich bin da sowas von raus.
Ja, und das Spannende ist auch vom Hotelfernseher, ist Sat.1 auf welchem Kanal?
Auf der 1.
Habt ihr so eine Assoziation?
Nein, ja,
auf der 1 ist doch immer ARD.
4 oder 5? Bei mir war es immer 3, glaube ich.
Aber nee, 3 sind doch die 4. Dritten.
Nee. Ja, 3 war Hessen Fernsehen, richtig. Auf der 4 hatte ich es immer.
Ist auf 4 RTL, nicht RTL, auf RTL und dann Sat.1?
4 war RTL, auf der 6 Sat.1.
Da waren wir immer Vox.
Bei mir war früher immer auf der 6 Sat.1.
Vox war bei mir auf der 8.
Ja. Aber 7 war Pro7.
7 war Pro7,
natürlich.
Das muss sein.
Ja, das haben die wahrscheinlich absichtlich so gemacht.
Das war ein schöner Film, spannende Sachen. Trubadix wurde natürlich wie immer gefesselt, logischerweise.
Das gehört dazu. Ja, okay.
Ich versuche jetzt nochmal schnell rauszukriegen, wo man das gucken kann.
Prime Video steht hier. Bei Prime Video muss man ihn kaufen. Auf Join. Ist er
okay.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das inklusive ist. Das steht hier nicht in der IMDb. Dann müsste man das mal bei Wer streamt ist eingeben. Mache ich mal das noch schnell. Mein Letterbox habe ich ja so eingestellt, dass er das nur anzeigt, wenn ich diesen Streamingdienst habe. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Also, Reich der Mitte in der Flatrate enthalten bei Join. Und ansonsten nur gegen Geld. Aber das so ziemlich bei allen Anbietern. Hat jemand von euch Join? Ich hab's nicht.
Nee. Nein, ich hab's. Man hat ja schon genug Werbung machen dafür.
Man hat ja schon genug von diesen Dingern. Von diesen Streamingdiensten. Gut, dann würde ich mal kurz eine Sendung nur so anreißen.
Was meinst du denn mit anreißen?
Naja, ich habe 2 oder 3 Folgen der ersten Staffel geguckt und habe jetzt so einen ersten Eindruck und ich glaube, ich versuche, wir ringen noch mit uns, meine Frau und ich, ob wir das weiter gucken sollen. Sie hat es so also wir haben überlegt, ob wir Tschernobyl gucken sollen. Und wir sind uns auch einig, dass wir Tschernobyl gucken wollen, weil Tschernobyl ist jetzt, war ja großer Erfolg und ist, glaube ich, auch unbestritten sehr, sehr, sehr
gut. War das nicht eine Großkatastrophe?
Das war ein Dokufilm oder ist das?
Das war eine Serie, die den sehr nah an der Realität so die Story nacherzählt. Mit Jared Harris und Stellan Skarsgård in den Hauptrollen und war eine, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube HBO Sky Co-Produktion, aber da bitte mich nicht drauf festnageln, vielleicht, also Sky auf jeden Fall, ich glaube auch HBO, ich bin nicht sicher. Sehr hohe Production Value, eine Miniserie, ich glaube 12 Folgen und wahnsinnig gut besprochen. Wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gesehen, wahrscheinlich unbedingt angucken, ich wollte es auch die ganzen Jahre gucken. Und jetzt ist es bei Disney Plus. Und das heißt, wenn man kein Sky hat, dann hatte man bisher eben keinen Zugriff darauf. Und jetzt hätte man den, wenn man zum Beispiel Disney Plus hat. Also bei mir ist jetzt sozusagen diese Tür aufgegangen, dass ich endlich Tschernobyl gucken kann. Und dann meinte meine Frau gestern, ja, so wollen wir jetzt Tschernobyl anfangen. Und ich hatte gestern von der Stimmung her, dachte ich so, nee, Atomkatastrophe kann ich heute nicht brauchen. So, ich sehe, dass wir das gucken werden und ich weiß, dass das gut ist und so. Und da habe ich gesagt, nee, guck du bitte irgendwas anderes. Oder guck's alleine, fang's alleine an, aber heute mache ich nicht Atomkatastrophe. Und dann hat sie so lustlos drin rumgeklickt und hat halt diese Serie gefunden, die die komplette Antithese dazu ist, nämlich High Potential. Eine Whodunit Crime Comedy Serie mit Caitlin Olsen in der Hauptrolle und die spielt eine Frau, die alleinerziehende Mutter, aber hochbegabt. Irgendwie, ich glaube in der ersten Folge sagt sie irgendwann, sie hätte einen IQ von 160 und sie ist allerdings so ein bisschen mit dem normalen Leben und dem Integrieren in die übliche Gesellschaft überfordert und vor allen Dingen auch wahrscheinlich ein bisschen mit dem Dasein als alleinerziehende Mutter und dem ganzen Stress, der damit einherkommt. Und was dann passiert ist, sie hat irgendwie einen Job als Putzfrau in einem Polizeidepartement und als sie da so eine Kiste mit Beweisstücken und gesammelten Akten durcheinander bringt, kriegt sie dann da einen kurzen Einblick auf das, was sie da sieht und fängt dann an, der Polizei zu helfen, indem sie da sofort irgendwie Zusammenhänge herstellt, die nicht gesehen haben. Man hat dann relativ schnell so diese Sherlock Holmes Vibes, die da so nach dem Motto eine übermäßig begabte Person, die eigentlich nicht zur Polizeibehörde gehört, hilft der Polizei und die Polizei weiß damit erstmal nicht so richtig, was anzufangen. Die Serie ist zumindest in den ersten Folgen ein ziemlicher Trash, zumindest ist die deutsche Übersetzung ziemliche Grütze. Meine Frau guckt aber nicht auch gerne auf Englisch, weil sie das nicht möchte und weil sie auch der Meinung ist, sie kriegt dann nicht alles mit oder sie versteht es nicht so gut. Weshalb wir das, weil sie hat es ja ausgesucht, ich saß dann nur so auf dem Sofa und wollte eigentlich nur weiter irgendwie mich in Instagram betäuben. Aber dann lief das halt und dann habe ich sie irgendwie doch mitgeguckt und irgendwie hat es was. Es hat auch was Furchtbares und was so Fremdschämiges und es taugt vielleicht als Guilty Pleasure, weiß ich nicht genau.
Okay.
Aber es hat irgendwie eine zweite Staffel bekommen und es hat erstaunlicherweise, und das ist das, was mich so ein bisschen daran denken lässt, doch weiter zu gucken, es hat in der IMDb 7,6 Sterne Durchschnittsdingsies und das ist ja dann doch recht viel eigentlich. Also irgendwie dachte ich, dann muss ja vielleicht doch was dran sein, weil über 7, das kriegt man ja nicht so ohne weiteres in den Dings geworfen. Deshalb jetzt ist die Frage, weil wenn ich mit meiner Frau weitergucke, dann bedeutet das, dass ich es auf Deutsch weitergucke und da weiß ich jetzt nicht, so eine Vermutung ist, dass vielleicht in der Originalsprache besser sein könnte. Es hat enorm viele Logik- und Plotlöcher, aber es ist trotzdem sehr lustig, weil sie sie ist so bubbly, so, wie soll man das übersetzen, so, die kommt immer rein und in jeden Raum, den sie betritt, den reißt sie erstmal komplett an sich und reißt auch jede Szene an sich und alles, was sie so, wenn sie irgendwo jemanden verhören oder so, sie macht halt immer alles nicht so, wie die Polizei das eigentlich tun würde und hat dann aber immer irgendwie so die, so wie Sherlock Holmes halt, sie sieht dann halt die Dinge, die die Polizei nicht sieht.
Sie ist weiterhin Putzfrau oder sie ist
Polizistin sie wird dann, oder sie was? Wird dann relativ schnell kommt sie so in so eine ähnliche Situation wie Sherlock Beraterin dann engagiert. Und natürlich, okay, der Polizist, dem sie zugeteilt wird, dem kann das gar nicht schnell genug gehen, dass sie endlich, dass er sie da rausekelt und sie endlich wieder weggeht. Aber er kann dann auch nicht umhin anzuerkennen, dass sie halt leider die, also was heißt aus seiner Perspektive leider, eben die Fälle löst und ständig halt wahnsinnig hilfreich ist und Sachen rauskriegt und zusammengepuzzelt kriegt, die er halt komplett übersehen hat oder einfach nicht sieht oder nicht weiß oder beides. Und deshalb so, ja, die Aufklärungsrate geht halt steil nach oben. Das macht seine Position, sie da rausekeln zu wollen, halt relativ schnell unhaltbar. Und die Einzige, die so supportet, ist die Chefin. Die hat ihr auch diesen Vertrag angeboten. Und ja, dann geht das halt los. Dann müssen halt Fälle lösen. Und es ist so ganz klassisch, wie Serien in den 90ern waren. So, es ist sicherlich, das Zwischenmenschliche wird sich irgendwie weiterentwickeln, gehe ich mal davon aus. Aber es hat sonst immer pro Folge einen Fall, der irgendwie aufgeklärt werden muss. Genau, also ist so, wenn jemand Guilty Pleasure braucht, dann das vielleicht mal anschalten, aber don't blame me, if it's Quatsch. Und ja, natürlich ist das kein Ersatz für Tschernobyl, das war, aber so ist es halt in mein Leben gekommen, von der Seite rein geprescht.
Es klingt so ein bisschen, als könnte das auch so ein Setup für ein Tatort oder so sein. Mhm. Hatte ich jetzt so das Gefühl.
Ja, so Serien kommen mir bekannt vor, weil es so ähnlich wie Bones oder so, wo es auch so einen Fall gibt, wo sie halt aus Knochen Sachen erfahren kann. Da ist auch so andere, eine Frau schaut gerne so Krankenhausserien. Amsterdam ist es, glaube ich, nicht. Es gibt so andere Serien, wo es dann auch so einer gibt, der komplett unkonventionell mit dem Team umgeht und völlig holzhinter ist, sozial in der Interaktion, aber halt ganz genial halt schauen kann, hey, ich weiß genau, was jetzt dort die Patientin, oder? Fehlt, Dr. House oder was. Es hat irgendwie irgendjemand, der komplett draußen steht und eigentlich dann irgendwie ganz anders die Sachen sehen kann und dann die Lösung ist von dem. Also es hat so Ähnlichkeiten, finde ich.
Ja, geht so in die Richtung, ja. Ja, gut, also nur mal so als ja, wie soll man sagen, als Erwähnung, wie gesagt, ich habe es noch nicht weiter als 3 Folgen geguckt, aber die 7,6 lässt mich so ein bisschen denken, dass ich vielleicht nochmal versuche, ob das möglicherweise besser wird, ob die zweite Staffel vielleicht mehr taugt, oder? Auf Deutsch, wenn ich jetzt nicht die 7,6 gelesen hätte, würde ich es jetzt wahrscheinlich abbrechen. Hm. Aber ich probiere mal nochmal ein paar Folgen auf Englisch.
Okay.
Gut.
So. Dann sind wir mit dem Bewegtbild-Content soweit durch, aber wir haben natürlich noch das eine oder andere Thema. Zum einen Urlaub in Hamburg. Janosch, du warst mit Familie jetzt in den Schweizer Ferien.
Frühlingsferien.
Genau. Also klingt schön.
Genau, also Osterferien haben wir nicht. Also Osterferien haben wir dann nur, wenn es halt zufällig in die gleiche Woche hineinpasst. Und deswegen haben wir jetzt separat Frühlingsferien. Die erste Woche ist jetzt rum, die zweite Woche hat jetzt mit dem Dienstag jetzt schon angefangen. Mhm. Und wir haben die Chance genutzt, nachdem wir erst in Sulzbach noch Station gemacht haben beim Christoph, für ein paar Tage dort auch die Erstkommunion begangen haben von der Tochter, sind wir dann weitergefahren nach Norden und haben uns dann nach Hamburg gewagt und haben dort ja verschiedene Sachen erlebt. Das Hotel war so das gleiche, wo halt der Christoph war mit seiner Familie, was ganz spannend ist. Das hat er bestimmt auch erzählt, dass er dort das Altersheim ist,
genau, wo
halt dann auch noch Hotel ist. Mit Schwimmbad, was für die Kinder total schön war. Oh, wir haben ein Schwimmbad. Wir waren nur zweimal dort. Mhm. Und einmal waren wir allein am Abend, was total, total spannend und schön war. Das Becken ist irgendwie 11 mal 15 Meter und so, ja, einen Meter tief oder so.
Also ja.
Man kann schwimmen. Man hat richtig viel Spaß dabei. Man hat noch so eine Szenerie von der Toskana noch an einer Wand und denkt so, auf der anderen Seite Fenster, wo es einfach dunkel war. Aber trotz allem waren eine halbe Stunde da drin, haben Spaß gehabt und sind dann wieder raus. Und dann beim zweiten Mal waren noch ein älteres Ehepaar noch da. Und dann hat man nicht mehr so viel Action gemacht.
Konnte man nicht richtig toben.
Genau, und ja, die Lautstärke, meine Uhr sagt dann irgendwann, oh, hier, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde weitermachst mit über 90 Dezibel, dann ist schlecht.
Dann bist du morgen taub.
Das ist halt ganz spannend.
Ja.
Und deswegen war das Hotel quasi auf der Seite bekannt. Das Bett, was wir erwischt haben, irgendwie war, das Schlafsofa war irgendwie sehr, sehr bescheiden. Aber das war nur das Hotel. Danach haben wir die Stadt entdeckt und sind mit den Fähren rumgefahren und haben die Elbphilharmonie natürlich von außen und natürlich ein bisschen von innen gesehen. Aber wir waren dann nur auf der Besucherterrasse. Mhm. Da muss man auch ein kostenloses Ticket lösen, damit man dann da reinkommt und eine lange Rolltreppe hochfahren kann, die sogar in einem Bogen geschwungen ist. Das ist total, das ist spannend, cool, so eine Rolltreppe zu haben.
Ja.
Und den Blick auf den Hafen, das war vom Wetter her auch ganz schön. Irgendwie war man anfangs so 20 Grad und schön Sonne. Und dann wurde es aber kühler. Was auch, ja, man konnte halt nicht mehr so draußen sitzen und das Eisessen ging natürlich auch nicht mehr.
Ah, oh, so ein Ärger. Wart ihr im Miniaturwunderland?
Natürlich. Wir haben einen Tag gebucht, Miniaturwunderland, und da ich auch schon dafür zu spät war, 4 Monate vorher, musste ich noch einen kleinen Aufpreis bezahlen, damit wir irgendwann hineingehen können und nicht zu einem bestimmten Zeitraum oder Zeitpunkt. Mhm. Man muss ja da so Tickets buchen von irgendwie Eintritt 9 bis 10 oder 10 bis 11 oder so. Und die schönen Tickets waren schon weg und ich hatte keine Lust gehabt, von 2 bis 3 reinzugehen, sondern ich hatte gesagt, komm, ich will einfach gehen, wann ich will und nicht, wann du willst, dass ich gehe. Und dann haben wir noch ein Virtual Reality 10-Minuten-Event noch dazu gebucht und das kostet pro Nase nochmal 10 Euro mehr. Gut, das ist die Strafe dafür, dass man halt zu spät bucht oder so.
4 Monate und vorher. Also das ist schon krass.
Das ist echt
heftig. Genau. Und dann konnten wir einfach reingehen, haben es genossen und sind durch die ganzen Welten durchgegangen. Ich war selber vor, jetzt merkt man, dass man alt wird, wahrscheinlich an der Stelle irgendwie 20 Jahre bestimmt schon her, dass ich dort war, das letzte Mal. Da hat sogar mein Opa noch gelebt, mit dem sind wir dorthin und da war noch nicht so viel da, wie es jetzt da ist.
Jetzt geht's auch rüber auf die andere Seite, oder?
Genau. Die Filme habe ich alle gesehen dann im Vorhergehen noch, wie es dann so ist und
cool.
Die Brücke eingehoben haben und die Brücke rübergegangen. Rio de Janeiro ist schon fertig. Man kann da schon das alles anschauen und Patagonien ist angekommen. Mhm. Und die sind gerade beim Aufbau.
Genau, gab es jetzt das Video, gell, wie das ankommt.
Genau, ja. Die sind jetzt am Auspacken der ganzen Kisten, zusammenschrauben und zusammen, also der Elemente erstmal, dass die Landschaften wieder stimmen und das ist schon total cool. Also wir waren wirklich um 11 Uhr drin und sind um 18 Uhr wieder raus. Und da haben natürlich auch Pausen gemacht, logisch. Wenn man einmal dort unten für die Virtual Reality, die 10 Minuten, das ist total spannend. Bei mir hat irgendwie die Koordination, also meine Figur, man sieht dann immer man muss dann ein kleines Abenteuer begehen, geht da so durch, man wird geschrumpft als Figur und ist dann als Figur in so einer virtuellen Realität von dem Wunderland dort und geht halt so ein paar Sachen durch und ja, ist ganz nett gemacht. Meine Figur war einfach bloß irgendwie einen Meter neben mir verortet, sodass ich halt alle anderen Personen auch irgendwie Meter verschoben gesehen habe. Man sieht es als rote Figuren, dass man nicht ineinander rennt und das hat bei mir nicht funktioniert. Ich bin ständig in Menschen gelaufen und aber ja, das sind man alles höflich und nett und man ist ja dort entspannt und man hat ja Urlaub und deswegen funktioniert das wunderbar. Und dann bin ich dann halt nach 12 Minuten erst raus, obwohl nur 10 Minuten Zeit war dafür und dann läuft dann die Uhr schon im Hintergrund, oh, du musst dann langsam fertig werden und das war halt eine schöne Pause mal als was anderes zu sehen, weil das ist so ein Overkill an Eindrücken, an Szenen überall. Da ist was Spannendes zu sehen, dann kommt irgendwo, ist dann irgendwo von Spaceballs, ist dann der Möter dort und das Fahrzeug von ihm dort und
krass.
E.T. ist dann auch noch da und das so überall so spannende,
so kleine
spannende
Details.
Szenen,
genau. Wie ist eigentlich die Formel-1-Strecke in echt? Ich habe da jetzt immer nur die Videos gesehen,
oh,
das war ja
super.
Über Jahre, dass er das gebaut hat.
Genau, ich habe dies auch verfolgt immer wieder, wenn ein Video gesehen und dann, das ist schon spannend. Also es ist echt, sieht eingebettet super aus. Die Kameraführung auch und auch die Rennen sind wirklich so schön gemacht.
Okay, cool.
Das hat wirklich,
oh Mann.
Und das bettet sich da so richtig gut in die Szenerie dort ein. Es hat sich wirklich gelohnt, da die ganze viele Arbeit reinzustecken. Das merkt man da dran. Also es ist wirklich sehr, sehr verliebt und sehr genau. Und man merkt auch ein bisschen die Unterschiede auch. So am Anfang, so dieses Knuffingen, was wir ganz am Anfang gebaut haben, hat richtig viele Gleise, riesiger Bahnhof, ganz viele Züge, die dort fahren und viel dort passiert und das und nach wird das Meer integriert in die Landschaft hinein und das Zug auch da, aber auch doch viel, viel Umgebung und versucht auch die Schweiz und Österreich mit den Alpen nachzubilden und den verschiedenen Tunnels, die da irgendwo lang gehen. Also man legt dann sehr viel Wert, irgendwie was das Land ausmacht, irgendwie darzustellen. Aus Italien waren verschiedene, Venedig ist da, auch Toskana war da mit den und Frankreich mit der Provence, mit den ganzen Lavendelfeldern. Also das
cool,
ist wirklich schön, noch wenn es Richtung Wilder Westen geht und Amerika dann.
Genau, das gibt's schon länger, aber hier Provence und so, das ist ja auch, nur ich glaube, als ich da war, war gerade der, oder das letzte Mal da war, war gerade der Flughafen neu. Das weiß ich noch.
Ja, da ist doch die Biene durchgeflogen.
Ja, ja.
Und da ich kein wirklicher Star Wars Fan bin.
Der Millennium Falcon.
Trotzdem geschaut habe, ist da ein durchgeflogen. Ist da durchgeflogen, gestartet. Das ist super gemacht. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und die Feuerwehreinsätze dort mit Rauch und so, das ist total, total spannend.
Ja, das ist wirklich.
Und ist immer noch so viele Gags überall versteckt, so.
Ja.
Ja. Also ich bin auch, glaube ich, vor 20 Jahren oder so damals mit einer Ex-Freundin dort mein erstes und einziges Mal bisher da gewesen, aber das steht irgendwie auch mal auf der Liste. Ich habe immer gefragt, so ab wann sind die Kinder bereit dafür, und jetzt waren wir gerade, als wir jetzt vor ein paar Wochen das letzte Mal im Allgäu waren, waren wir durch Zufall in einem Karstadt, glaube ich, ist das, oder? Kaufhof? Egal, einer von diesen... Ich glaube, es ist Kaufhof, Karstadt.
Ist jetzt gleich mehr, inzwischen.
Ah, egal. Jedenfalls, in so einem Ding, und die haben unten so einen Raum, der ist da so drin, auch gar nicht weit von der Spielzeugabteilung, und der wird aber von, glaube ich, einem Verein betreut. Und was sie da machen, ist, sie bauen halt riesige Landschaften aus Lego und promoten damit natürlich Lego-Sets, die du da kaufen kannst, aber bauen halt so, und es hat mich total an Miniaturwunderland erinnert, weil sie halt so, die nehmen dann halt das Set Feuerwache oder so und das Set irgendwie Polizeistation und das Set Kaffeehaus und so weiter und bauen dann aber auch eigene Sachen, wie zum Beispiel ein riesiges Hochhaus, was irgendwie 2,5 Meter hoch ist oder so, was dann da auch drin steht. Und bauen dann halt so ganz viele Sachen rein. Und da waren dann halt auch so verschiedene Gags, dass du irgendwo oben auf dem Hochhaus links auf der Ecke, was du erst nach einer halben Stunde, die du da drin bist und davor stehst, entdeckst, steht dann halt Batman oder so oben dem Hochhaus drauf oder so. Und da habe ich beobachtet, wie meine Kinder da total drauf reagiert haben, so auf dieses eine Landschaft zum Angucken, und dann entdeckt man da drin nach ganz langer Zeit, die man da eigentlich schon drauf starrt, plötzlich noch alle möglichen Kleinigkeiten und irgendwelche lustigen Gags und so. Und dann habe ich gedacht, so, ja, bei der Reaktion so Miniaturwunderland, ich glaube, jetzt sind sie bereit, jetzt sind sie alt genug dafür.
Aber es ist natürlich wahnsinnig viel, ne? Also es geht ja über mehrere Etagen, und das ist schon herausfordernd, auch da konzentrationsmäßig dann dabei zu bleiben. Das wird ja dann irgendwann viel.
Ja, das glaube ich. Und dafür ist dann wahrscheinlich.
Aber wir haben halt eine Stunde Pause gehabt und einfach mit Mittagessen. Es gibt jetzt inzwischen zwei Restaurants, nicht nur so Currywurst und Pommes, sondern es gibt dort auch einen mit Burger gemacht, so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Im Diner. Und da haben wir Glück gehabt, weil dann irgendwie um 3:15 war dann irgendwie mal kurz Küche, waren wir dann dort und war Küche putzen, und wir waren dann um 3 wieder pünktlich dort und haben dann dort relativ schnell dann unser dann spätes Mittagessen bekommen. Und das war echt schön dort. Also gab es schon Burger, und das war ruhig dort, also es war wirklich Ruhe dort. Irgendwie ist es nicht so umlaufen, dass du wirklich auch mal runterkommen kannst. Weil oben, wenn du da durch die Ausstellung gehst, es ist einfach wirklich viel los, vier Leute, überall gucken, und dann wird es mal Tag und wieder Nacht und immer wieder was zu sehen, da ein Zug, dort was Tolles, da eine spannende Szene. Das ist wahnsinnig, was da in Informationen reingeht.
Also würdest du sagen,
es war nur ein Tag.
Mit 9 und 12?
Mit 9 und 12 ging super.
Ging super, okay, aber auch da so, genau. Wenn du jetzt sagen würdest, hättest du das vor 2 Jahren mit deinen Kids machen wollen, oder wäre das zu früh gewesen? Ja, okay.
Ich glaube, das, also mindestens für die Jüngere wäre das zu früh.
Okay.
Weil es dann irgendwann auch lang, also man muss ein bisschen Interesse da haben und auch die Sachen zu finden und zu suchen. Und auch, also für sie ist natürlich der Schweizerzug schön gewesen, und dann um Deutschland zu schauen, wo in Mitteldeutschland, Bayern und wie das dann alles heißt, die Sachen anzuschauen. Und eine gewisse Zugaffinität haben wir natürlich auch, sodass auch da Züge nicht ganz so weit weg sind. Da sind Autos ein bisschen weiter weg.
Ja, verstehe.
Und daher war das schon noch sehr nah. Und ich finde auch, mit 9 ist das schon gut. Es waren auch viel jüngere Kinder dabei, die aber irgendwann rumgerannt sind, weil es einfach mal dann war fertig.
Ja.
Und meine Frau meint irgendwann, bin ich eigentlich fehl am Platz? Das sind eigentlich nur Großväter mit ihren Kindern dort oder Enkelkindern dort.
Ja.
Aber sonst Hamburg, neben dem Wiener Naturwunderland, die Philharmonie macht natürlich was auf. Wir sind ein bisschen einkaufen gegangen, haben ein paar Sachen noch gekauft, sind irgendwo. Wir haben jetzt auch, jeder hat eine Mütze gebraucht, weil es ja wirklich kühl war. Zwischendurch mit dem Wind auch noch dort. Wir waren zwar ein bisschen vorbereitet, aber dann halt, ja komm, so schlimm wird es dann doch nicht werden. Aber der Wind war dann so, dass man halt eine Mütze braucht. Da hatte ich jetzt eine Mütze drauf mit Entenwerder 1. Das ist irgendwie so ein spezielles Café. Wir haben es dann leider nicht mehr hingeschafft, dorthin zu kommen, weil es dann einfach zu kühl war, um draußen zu sitzen.
Da war ich, als ich das letzte Mal in Hamburg war, war ich in der Entenwerder 1.
Okay.
Damals hat noch ein Freund
muss wohl ganz gearbeitet. Toll sein.
Es war nett, ja, auf jeden Fall.
Und wir waren aber noch in Badenstadt, waren wir auch noch in Vettel. Da ist auch ein großes Museum für Auswanderer, das Auswanderungsmuseum. Das ist auch noch total spannend, wie das dann dahin gekommen ist. Was wir dann irgendwann gemerkt haben, wir haben zu viel, es war so 19. Jahrhundert, wo halt ganz viele mit dem Schiff von Hamburg los sind in die neue Welt nach Amerika. Ja. Und haben sie darüber, auf dem Gebiet waren halt ganz viele Gebäude gestanden, die halt die Leute, die gekommen sind, untergebracht haben, um sie dann nach Amerika zu bringen. Und da sind halt wirklich Tausende, also über Hamburg sind, glaube ich, mehrere Millionen Menschen in den Jahren dort, Mitte 19. Jahrhundert bis 1930, bis 34 hinein, sind dort da über Hamburg nach Amerika gefahren oder ausgewandert. Und es war schon noch ganz spannend, wie es organisiert war. Also man hat es sehr schön dargestellt, man hat dort Häuser gebaut extra für die Menschen, man hat sogar die Wäsche gewaschen dort, wenn sie wirklich mit Läusen und irgendwas befallen worden sind, man hat ein Krankenhaus dort gehabt, man hat eine Synagoge gehabt, man hat eine Kirche gehabt, man hat Essräume gehabt für koscheres und christliches Essen dort und hat es sehr gut organisiert. Aber es hat auch einen ganz krassen Hintergrund, weil wenn halt die Menschen dort ankommen in Amerika und krank sind, da muss die Gesellschaft, die quasi dorthin gebracht haben, die Schiffsgesellschaft, die kostenlos wieder zurücknehmen.
Ja, okay.
Damit waren natürlich sehr krass interessiert daran, dass die Menschen halt gesund waren.
Ja,
da möchtest du
kein Essen.
Keine Läuse mit rüberschleppen.
Ja, und Cholera und Typhus, genau, und das ganze andere, was es halt damals halt gab, wenn viele Menschen auf dem Haufen sind.
Ja.
Und das war sehr beeindruckendes Museum.
Aber das war eher nichts für die Kinder, oder?
Sie hatten dort noch eine Kinderreihe noch drumherum gemacht, wo man halt auch so Sachen anschauen konnte. Da war halt Auswanderungsthema halt vor allem die Siedlung dort vor Ort, die man dort wieder aufgebaut hat. Und zum anderen aber hat man auch so Auswanderung auch geteilt, so 16. bis 19. Jahrhundert, dann so das, was so 19. bis 20. Jahrhundert war und dann ab dem Zweiten Weltkrieg wieder. Und das versucht zu beleuchten aus verschiedenen Aspekten, aber es ist sehr europäisch gehalten alles. Es stand auch ein Trabant zum Beispiel dort, also auch die DDR-Geschichte, BRD, DDR wurde dort auch beleuchtet, dass auch dort viele geflüchtet sind. In Berlin noch bis 61, wo die Mauer noch nicht stand, dass dort auch viele Menschen gegangen sind, aber man hat es sehr europäisch gehalten, das Ganze dort. Man hat sehr auf Europa geschaut. Man hat ein paar Aspekte auch nach Afrika gelegt, wo dort auch Vertreibungen stattfinden. Aber halt leider nur wenig. Das hat mich ein bisschen enttäuscht an der Stelle. Aber vielleicht war es auch der falsche Ort dafür. Der Ort war halt Hamburg mit Amerika-Bezug. Und hat versucht, drumherum noch was zu machen, um zu sehen, hey, Auswanderung oder ist ein Thema, was eigentlich seit jeher schon immer da ist. Menschen wandern halt. Mal mehr oder mal weniger, aber eigentlich sind sie immer auf der Wanderschaft. Sind aus Afrika ausgewandert, um halt die Welt zu entdecken. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man das macht. Und das haben sie versucht zu beleuchten und haben auch einige Sachen geschafft, auch auf andere Kontinente zu blicken und zu sehen.
Cool.
Ja, und wen es interessiert, wir haben die ganze Hamburg-Reise natürlich auch komplett mit Auto losgemacht und sind mit den Zügen der Deutschen Bahn durch die Republik gefahren. Und ihr
wart vereinzelt sogar pünktlich, habe ich gesehen.
Wir waren nicht nur vereinzelt pünktlich, Bob, wir waren sogar komplett pünktlich.
Was?
Das ist ja auf der Hinfahrt in Würzburg haben wir mal 10 Minuten Verspätung gehabt. Dann habe ich sogar noch dem Jan zu Ehren noch im Hauptbahnhof noch von Würzburg noch das Biril gemacht.
Sehr gut. Viele Grüße dahin, ja.
Genau, da ist jetzt auch irgendwie auch Katholikentag demnächst dort in Würzburg, habe ich dann gesehen. Okay. Da gibt es dann ganz viele Menschen, die dorthin kommen. Und dann sind wir von dort wieder pünktlich los und weiter. Und auch die Rückfahrt von Hamburg bis nach Basel mit dem ICE war ohne Probleme.
Mein Bruder war am Ofen, was da schiefgelaufen ist, dass das so gut geklappt hat.
Und durch Frankfurt durchgekommen pünktlich, also relativ plus 6 oder plus 7 Minuten in Frankfurt, aber das ist fast normal. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, wir haben zwischendurch einen Flix-Train vorbeifahren lassen, weil der noch später war als wir. Und da haben wir irgendwo angehalten, irgendwo zwischen Fulda und Hanau, glaube ich. Da haben wir dann irgendwo angehalten, da fast denn jetzt denn hier los. Und dann fuhr auf einmal ein grüner Zug an uns vorbei, der Flix-Train, da habe ich nachgeschaut, der war dann irgendwie 20 Minuten zu spät und dann hat bin jetzt entschieden, dass der noch an uns vorbeifahren muss. Dachte ich so, okay. Gleichberechtigt sind wir dann doch schon auf dem Netz unterwegs, ob es jetzt DB-Fernverkehr ist oder Flixtrain. Dann schauen wir mal.
Da könnte ich jetzt Anekdoten ausplaudern, aber ich glaube, das darf ich nicht.
Ups.
Ach.
Ja, mein Bruder.
Wir haben schon 3 Stunden Verspätung gehabt.
Ja, genau. Ja, aber das ist, ich kann ja nicht mehr so packen. Ich bin ja Pack-Messi. Zugfahren mit 2 Kindern, ich finde das anstrengend. Ich finde das sau anstrengend. Ich beneide das, dass du das kannst.
Es ist immer wieder herausfordernd und das eine oder andere Mal, wenn ich da glaube ich so, wenn wir dann in Sulzbach mal so tätig waren oder mal ankommen oder wegfahren, gibt es dann immer kopfschüttelnde Hände vom vor allem auch Christoph. Wie kriegt ihr das alles mit? Wie könnt ihr so fahren? Passt das alles rein? Und am Ende passt es immer irgendwie rein und funktioniert.
Ja, aber man muss ja das auch, also dann, also ich weiß nicht, wie habt ihr dann einen Koffer pro Person und jeder noch irgendwie einen Rucksack oder sowas oder wie ist so?
Also wir hatten jetzt für die Woche Urlaub, hatten wir jetzt einen großen Koffer und einen so einen Schrankkoffer, eine größere, es gibt irgendwie 2 verschiedene Größen, einen größeren von Jaco Ore, so einen größeren Schrankkoffer für die Kinder beide. Dann hatte jeder einen Rucksack gehabt, wo sie so ein Zeug so einpackt. Ich habe meinen relativ leer, damit ich immer noch auf irgendwelche Kurzfristigkeiten reagieren kann.
Papa, hier ist noch Trinken und 3 Croissants und Düssen.
Ja, genau. Ich hab Hunger. Mhm. Und meistens haben wir dann noch eine Tasche mit dabei, wo so Essenszeug drin ist. Das lässt sich immer nie vermeiden. Und dann habe ich jetzt diesmal noch einen kleineren Koffer, noch mal einen dritten dabei gehabt, einen ganz kleinen, so einen Cabin-Koffer, wo halt so Spielsachen, Bücher drin waren. Und wir waren ja vorher noch in Sulzbach, wo wir noch Sachen mitgenommen haben, die da alle mit reingegangen sind.
Okay. Und ja gut, aber also quasi 2,5 Koffer und jeder einen Rucksack.
Genau. Und das zu viert für eine Woche, also für 10 Tage.
Ja, so waren wir auch Skifahren.
Ich sage jetzt nicht, was wir dabei hatten, als wir eine Woche.
Aber wir sind halt auch letztes
Bus
Jahr
und
auch
Anhänger.
Genau, Bus und Anhänger. Nein, wir sind auch letztes Jahr auch im Urlaub gewesen mit dem Zug und sind nach Südengland gefahren. Also auch das funktioniert. Da haben wir 3 Koffer gehabt für 4 Leute, 2 Wochen und 4 Rucksäcke. Also 7 Gepäckstücke, um dort 2 Wochen unterwegs zu sein.
Es geht, man muss halt dann anfangen so, ja, wir haben, weiß ich nicht, 7 Übernachtungen, das heißt, ich brauche 7 Schlüpper und nicht, ich nehme einfach alle Schlüpper mit, die ich habe.
Nee, genau. Das mache ich auch
du
mal.
Du zählst aber 9 Übernachtungen.
Ich zähle die Schlüpper immer ab und dann gibt's immer noch eine extra, weil man weiß ja nie, brauche ich am Ende nie, aber meistens ist es doch
du
immer
bist
gut.
Du bist doch alt genug, dass da keine Unfälle mehr passieren sollten,
nee,
oder?
Weil du kannst ja, du
so
ja
alt, dass da wieder Unfälle passieren, bist
ja,
du auch
nein,
noch nicht.
Nein, aber du brauchst ja nur mal einen Kaffee über die Hose schütten oder irgendeine Scheiße
ja,
und
dann
ziehst du dir da nochmal was anderes
hast an. Hast du anderthalb Tage
oder hast irgendwie ein Kind dabei, das schüttet dir dann irgendwie bei McDonald's die Cola quer über den Tisch oder so. Das ist, solche Dinge passieren
ja
halt.
Ja, ja.
Und
klebt im Schritt. Lange nicht mehr gehabt.
Ja.
Ist ganz angenehm. Ja, und dann, aber wo ich mich dann immer vertue, ist, ich ziehe dann auch immer so, denke ich so, okay, 7 Übernachtungen, das heißt 7 Morgene, wo ich mich frisch anziehen möchte, dann brauche ich 7 T-Shirts. Und dann kommst du an den Punkt so, wie viele lange Hosen? Wie viele kurze Hosen? Wie
viele Pullover? Eins, fertig.
Echt? Da
pro
siehst
Woche
du da,
eine Hose.
Ich habe in Lacanau hatte ich keine lange Hose dabei.
Einfach. Ja, das weiß ich. Da hast du mal gefroren abends.
Ja, es war. War nicht optimal, aber.
Ich glaube, da hatte ich 2 oder 3 lange Hosen dabei. Einfach
ja,
so.
Ja,
da war mein
scheiß Koffer
auf. Wofür? Du bist hier mit den Jungs unterwegs. Wofür brauchst du 2 unterschiedliche?
Ja,
es wäre eh keinem von uns aufgefallen.
Ja, das mag sein, aber mir, wenn ich da stehe und denke, dieses T-Shirt kann ich nicht zu dieser Hose anziehen. Das geht nicht. Das passt überhaupt nicht zusammen.
Das
ist
ja für
andere Peinlichkeiten. Okay. Weißt du, wenn die Wäsche nicht mehr sauber ist und du steigst in den Zug ein, stell dir mal vor, gehst im Eurostar in London, gibst dein Check-in, Gepäck wird gescannt, du wirst 5-mal angeschaut, auf deinen Pass verglichen und geschaut, ob du wirklich der bist, der davor steht. Und dann bist du dann in einer großen Gruppe von, weiß ich nicht, 500 Leuten, die da irgendwo sind und warten und da ist ein Zug verspätet gewesen und dann, ja, dann hast du ganz viele Leute, die auf deine Sachen schauen. Aber du steckst in ein Auto und danach ist dir doch alles egal.
Ja, nee, wenn du dann beim
ersten Rast den Frischkäse mit dem Finger aufs Brötchen schmierst, dann kann dir die Hose und das T-Shirt auch egal sein, ganz ehrlich.
Ja, richtig. Da kann mir egal sein, weil ich weiß, ich habe genug Alternativen dabei. Ich kann mich hier an Ort und Stelle umziehen, wenn das mit dem Frischkäse schief geht. Ja, okay, wir haben da unterschiedliche Ansätze.
Genau, wir haben uns darauf eingerichtet und dieses Jahr steht die nächste Reise an. Gucken wir mal. Diesmal geht's nach Spanien, nach Nordspanien.
Ihr fahrt immer mit dem Zug? Oder habt ihr ein Auto?
Ja.
In der Schweiz?
Wir haben kein Auto.
Okay.
Und wir haben uns überlegt, ein Auto zuzulegen. Und wir haben dann geschaut und gesagt, ja komm, wenn das Auto, also ich dürfte sogar das Auto bekommen, also meine Firma müsste mir das Auto geben.
Okay.
Weil es mir zusteht, als Geschäftsführer, darf ich sowas haben? Und ich habe gesagt, das brauche ich nicht.
Also du müsstest da noch nicht mal quasi Leasing oder irgendwas für das Auto bezahlen, sondern du würdest einfach,
richtig,
weiß nicht, muss genau, man das dann wahrscheinlich auch mit
1,5 bezahlen.
Irgendwas versteuern oder sowas.
Ich muss einen Selbstbehalt bezahlen, den irgendwie was, das irgendwas, keine Ahnung, 10%, 20% vom Wert, glaube ich, des Fahrzeugs, wenn es dann halt mal eingekauft wird oder so. Oder vom Wert des Fahrzeugs müsste ich dann irgendwie als Eigenanteil mit. Wird abgezogen vom Lohn. Aber ich müsste es einfach, hier müsste ich für mich selber bezahlen, dass das Auto in der Tiefgarage steht.
Ach so, das, in eurer Wohnung sozusagen oder Haus.
Genau.
Ah.
Genau. Und das Geld sind, das muss ich selber zahlen. Und das sind halt, das sind irgendwie 160 Franken im Monat. Jetzt muss ich gerade aber umrechnen, was es dann heißt. Es ist einfach viel Geld.
Okay.
Ich rechne es mal, versuch's mal gerade umzurechnen.
Ja, nee, aber
so, wahnsinnig so teuer.
Aber das ist natürlich, ja, und dann, wenn du es eh nur. Und
für das kann ich viel Geld, also sind über 2000 Euro im Jahr. Dafür, dass es nur steht.
Mhm. Kann man schon, dafür kannst du halt oft auch mal nur fast Taxi fahren oder sowas.
Taxi fahren, genau. Genau. Und wenn wir für das Geld mal Taxi fahren, dann ist es okay. Aber hat natürlich einen anderen Nachteil, ne? Also ich kann natürlich nicht. Also wir suchen The Fane natürlich auch dementsprechend aus, wo wir halt hinfahren, dass wir auch da hinkommen. Also da Orte, die man, wo man halt nicht mit hinkommt mit dem ÖV, da kommen wir einfach nicht hin.
Genau, ja, oder ihr müsstet euch mal einen Mietwagen holen oder sowas.
Genau, wir haben letztes Jahr einmal eine Taxifahrt zu 8 bezahlt, weil wir dann in ein Naturschutzgebiet gefahren sind, in der Nähe von Torquay und das da angeschaut haben und damals auch alle angeschaut, wie sind sie hergekommen? Mit dem Taxi? Natürlich auf Englisch gefragt, aber das fand sie schon sehr speziell.
Da finde ich es immer gefährlich, so kommt man auch mit dem Taxi wieder zurück. So.
Ja, wir haben es bestellt.
Okay, aber das musst du dann halt auch vorher wissen.
Haben wir bei einem bestellt.
Okay, ja, genau. Weil das kann nämlich riskant sein, ne? Wenn du jetzt einfach so naiv dich von einem Taxi irgendwo von einem Hauptbahnhof weg in die Walachei fahren lässt. Das machen die, kein Thema, verdienen sie gutes Geld. Aber wenn du dann wieder anrufst und sagst, holen Sie mich mal hier in der Walachei ab, dann denkt er sich auch,
morgen wieder.
Wer weiß, ist Scherzanruf oder so, wer weiß, ob der nee, das kann der Kollege machen und der Kollege hat dann auch keine Lust und dann stehst du da, alle wird's dunkel.
Aber Taxi, also in Deutschland ist ja so, Taxis haben irgendwie Beförderungspflicht, also die müssen ja fahren.
Ja.
Theoretisch, so.
Ja, aber trotzdem hast du ja immer mal wieder so Situationen, wo du einfach kein Taxi kriegst, weil sie zu ausgelastet sind oder so. Ich weiß nicht genau, wie das, genau. Was da rechtlich dahinter, da
kenne ich mich aus. Manchmal ist es auch spannend. Also wenn ich so aus Berlin schaue oder halt auch andere Großstädte, dann bezahlst du einfach von dem Ort, wo du losfährst, bis zum Ort, wo du hinkommst. Das bezahlst du die Strecke. Mhm. Wir haben es einmal gehabt, da waren wir noch zu dritt in der Familie. Da sind wir, glaube ich, auch irgendwo im Bayerischen Wald ins Familienhotel gefahren und wurden halt abgeholt von dem Bahnhof. Und da haben wir gesagt, ja komm, wir nehmen mal den näheren Bahnhof, auch wenn es komplizierter ist. Und dann werden wir abgeholt mit dem Taxi und dann fährt er uns zum Familienhotel, alles gut. Aber da hat er trotzdem viel mehr Geld verlangt als nur für die eine Strecke, weil er bezahlt, du bezahlst ihm dann quasi von seinem Ort, wo er losfährt, bis zu dem Ort, wo er dich abholt, wo er dich hinbringt, wo er wieder wo er hergekommen ist. Die ganze Strecke bezahlst du ihm. Und nicht nur die Strecke, die du gefahren bist auf dem Land.
Gut, aber am Bahnhof ist ja dann doch oft so, dass da Taxen stehen, ja. Oder?
Ja, aber die waren dir extra bestellt auf den Zug, da wir da angekommen sind, weil wir wussten, dass dort kein Taxi steht.
Oh, okay, ja gut, das kann natürlich passieren.
Der war ein bisschen kleiner.
Ja, oder
dann bist du halt irgendwo im Bayerischen Wald im Familienhotel und hast kein Auto. Das ist schon sehr speziell.
Ja, das ist dann
nicht so schön. Weil alle anderen haben ein Auto.
Ja, 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 so dann heißt es irgendwie auf der Homepage, sie können hier Fahrräder ausleihen und dann guckst du die an.
Genau.
Und bei mir ist dann immer der Klassiker, meine Frau ist relativ klein. Die guckt sich dann das kleinste Fahrrad, was es da gibt, an, oder was jetzt ein Erwachsenenfahrrad ist, und stellt fest, ja, da kriege ich die Füße nicht mal auf die Pedale, geschweige denn auf den Boden. Und dann ist das schon mal kein Thema mehr. Und dann guckst du Kinderfahrräder. Nee, Kinderfahrräder haben wir keine.
Okay, und du hängst mit den Knien am Boden.
Ich hänge mit dem Knien an meinem Kinn.
Oder genau. So, ja. Auch sehr schön.
Schlägst du ständig an, wie ich dann auch.
Ja. Stimmt, ja, du bist ja auch noch viel kleiner.
Oder beim Treten so, wenn der Lenker zu nah ist, ist auch geil. Dass du das Gefühl hast, so, wenn ich zu eng um die Kurve fahre, kann ich nicht mehr treten, weil ich mir sonst den Lenker wieder gerade trete mit dem Knie. So, hab ja auch schon alles gehabt. Ah, Knieschmerzen, ich höre dir schon.
Ja. Naja. Aber im Zug in Urlaub fahren, wenn man es will, geht's auch, gell? Da braucht man nicht rumzuheulen, genau. Von wegen, geht nicht. Wie gesagt, wir haben es ja auch letztes Jahr im Skiurlaub und auch, gut, zum Schiff nach Hamburg ist halt auch leicht. Also, hier gerade hier von in der Nähe von Frankfurt ist halt sehr einfach.
Also nur mal fürs Protokoll, ich war auch schon mal mit dem Zug in Paris. Also,
stimmt. Bei Olympischen Spielen war ich auch da, beim Zug. Ja, okay.
Bin ich auch schon gefahren. Frankfurt-Paris habe ich auch schon gemacht.
Ja, das ist auch cool. Genau, wenn er in Frankreich mal Vollgas geben kann, richtig losheizt.
Genau.
Das ist schon geil.
Waren die Kinder sehr erfreut.
330, Papi, 330. Ja, geil, geht mal richtig vorwärts.
Ja.
Ja. Gut. So, wo wir gerade eben die ganze Zeit schon über Geld gesprochen haben. Bob, du verdienst ja dein Geld jetzt seit neuestem mit Waschen, habe ich gehört.
Ja, so ungefähr. Es trug sich zu, dass zum einen bei uns in den Kommentaren ein Kommentar aufschlug von Thorsten, oder?
Genau.
Ja, genau.
Thorsten.
Dass er sich zum einen bedankt hat über unsere lustigen Erfahrungen, die wir über unsere ID-Busse geteilt haben. Und er dann jetzt aber fragt, ob wir mal ein Update zu diesem flexiblen Stromtarif geben kann. Und ich habe ja vorletztes Jahr sogar, Ende 24, habe ich ja da so geklickt und habe mir diesen flexiblen Stromtarif von Tibber, aber da gibt's ja auch andere noch, die das anbieten, geklickt. Und seitdem zahle ich quasi strommäßig das, was es gerade an der Strombörse kostet, zuzüglich Netzentgelt und Steuern. Und aktuell noch aufgrund irgendwie Promo-Aktions, keine Ahnung was, keine monatliche Grundgebühr, also wirklich faktisch nur die Kilowattstundenpreise, aber die eben abhängig von dem, was es an der Strombörse kostet. Und jetzt kann ich natürlich mittlerweile auf mehr als ein Jahr dieses Stromtarifs zurückblicken und da kann man jetzt ein gemischtes Fazit ziehen. Also zum einen muss ich dazu sagen, mir ist dann irgendwann hier vom Vermieter der Stromzähler ausgetauscht worden. Ich glaube, da gab es irgendwie, oder nicht vom Vermieter, sondern vom Netz, also hier, wie heißen denn die? Netzanbieter, so heißt das. Also dein Stromtarifanbieter muss ja nicht zwingend der sein, der hier der Netzanbieter ist. Also der Netzanbieter sind in der Regel irgendwie so die Stadtwerke oder so. Denen gehört der Zähler und das Kabel ins Haus. Und oder ich glaube, der Zähler ist, glaube ich, Eigentum von denen vermieten, oder? Ich weiß gar nicht, ob man den kauft oder ob habt ihr den gehört? Keine Ahnung. Jedenfalls, die haben irgendwie mitgekriegt, dass ich gemeldet habe bei dem Marktstammdatenregister, muss man ja anmelden, wenn man sich eine PV-Anlage und sei es auch nur ein kleines Balkonkraftwerk dahin tut. Und als ich das angemeldet habe, dann kam irgendwie 9 oder 10 Monate später der Netzbetreiber auf die Idee, dem bauen wir mal so einen Zwei-Wege-Zähler ein, also einen Zähler, der nicht nur zählt, wie viel Strom in die Wohnung reinfließt, sondern auch eine separate Zahl erfasst, wie viel Strom aus der Wohnung rausfließt, obwohl das bei mir eigentlich vollkommen irrelevant ist, weil es ja ein Balkonkraftwerk ist und ich ja sowieso keine Einspeisevergütung bekomme.
Ist nichts, gell? Ja.
Haben die trotzdem von sich aus beschlossen, sie kommen jetzt mal vorbei und tauschen diesen Zähler aus gegen einen Zwei-Wege-Zähler. Und in dem Augenblick, wo sie das gemacht haben, fiel dann mein, also wenn man diesen Tibber Tarif hat, dann braucht man so einen kleinen Lesekopf, den man auf seinen Stromzähler, die haben so einen Infrarotport und da wird so ein kleiner Lesekopf drauf gesetzt und der guckt sich diese Infrarotpulse an, die da aus diesem Loch kommen und kann darüber eben den momentanen Verbrauch und den Zählerstand ablesen und kann das dann an Tibber live melden oder jede Stunde einmal. Und über diese Meldung kannst du dann halt ermöglichen, oder ich glaube mittlerweile melden sie viertelstündlich, weil mittlerweile werden die Strompreise viertelstündlich festgelegt an der Börse. Und genau, und darüber kann das dann halt dynamisch abgerechnet werden. Die andere Variante wäre ein Smart Meter, und ein Smart Meter theoretisch sollte das längst soweit sein, dass jeder, der eins will, eins bekommen kann in Deutschland, aber wie es immer so ist, sind wir da noch nicht so ganz. Und im Moment ist es, glaube ich, so, wenn du so Großverbraucher bist, wenn du irgendwie über 6000 Kilowattstunden im Jahr abnimmst, dann, und du sagst dann, du willst eins, dann müssen sie. Aber wenn du unter 6000 ist, dann dürfen sie das nach ihren eigenen Ausbauplänen machen. Und ich habe dann zwar gesagt, ich will eins, aber der Ausbauplan sieht wohl noch nicht vor, dass ich eins krieg. Insofern muss ich weiter dieses Spielchen mit diesem Infrarotlesekopf spielen. Und genau diese Konstruktion ist dann umgefallen Ende des Jahres. Ich glaube, es war Mitte Oktober, als der Netzanbieter hier vorbeikam und natürlich ohne Anmeldung und ohne Voranmeldung reingesplatzt ist, hier geklingelt hat. Wir müssen mal ihren Stromzähler austauschen. Und so, wait, what?
Warte, aber den Strom lassen sie an, oder?
Ja, das ist geil. Du kannst den Stromzähler austauschen, unterbrechungsfrei. Wusste ich auch nicht.
Echt?
Du kannst einfach
runterreißen. Das ist ja beeindruckend.
Ja, du machst einfach die Plomben. Also das darfst du natürlich nicht. Klar, logisch, aber der Typ darf das halt. Und der robbt die Plomben ab und schraubt den runter und da sitzen einfach nur so Fühlerchen auf den Leitungen drauf. Und das geht unterbrechungsfrei runter und wieder ein neuer drauf, easy. Und dann erfasst er halt.
Strommesser wahrscheinlich,
ja? Ja, genau. Und dann erfasst er halt einmal Zählerstand alt, Zählerstand neu, also der neue, der eingebaut wurde, hatte 0000.
Ja, klar.
Und der alte wurde dann halt abgelesen, dann wurde so ein Protokoll, dann muss ich das unterschreiben und dann ist der Typ von dannen gezogen. Und dann begann eine mehrwöchige Phase, in der die Firma Tibber noch nicht die neue Zählernummer und den Stand von dem neuen Zähler und den ausgehenden Stand des alten Zählers vom Netzbetreiber mitgeteilt bekommen hat. Und der Netzbetreiber hat da wohl so ungefähr 8 Wochen Zeit für, so wurde mir das berichtet. Und die hat er auch faktisch bis auf den vorletzten Tag ausgeschöpft, die 8 Wochen. Und das heißt, in diesen 8 Wochen hatte ich dann das Problem, dass ich gar nicht Smart metern konnte, weil du kannst ja nur quasi einen Zählerstand übermitteln von dem Zähler, den du da hast. Wenn die aber nicht wissen, dass du zwischendurch deinen Zähler gewechselt hast, dann macht dieser Sprung, dieser Zählerstand sozusagen ja einen Sprung von mehreren 100.000 Kilowattstunden oder keine Ahnung, wie lange dieser alte Zähler hier schon, wie diese Gesamtzahl, die da drauf war, schon war mit Leuten, die hier vorher gewohnt haben im Haus. Insofern, das war mir dann zu Joker, das Ding da drauf zu setzen, solange die neue Zählernummer nicht in dem System auftaucht. Und das hat dann ewig gedauert und dadurch bin ich dann doch wieder nach so einem Mischlastprofil abgerechnet worden bei Tibber. Und dann funktioniert natürlich dieses Ganze, ich benutze meinen Strom vornehmlich dann, wenn es gerade billig ist. Das funktioniert dann natürlich nicht mehr, wenn sie dich nach Mischlastprofil abrechnen. Insofern fehlen da am Ende 2,5 Monate, aber der Schnitt sagt trotzdem, dass ich so in dem niedrigen 30 Cent Kilowattstunden Bereich gewesen bin. Und wie gesagt, keine Grundgebühr, gell? Also das den reinen Arbeitspreis
das war der Schnitt über das Jahr. Und natürlich ist es dann so ein Sport, dass man versucht irgendwie zu gucken, was macht der Preis gerade. Heute zum Beispiel war der Tiefpunkt bei 18 Cent die Kilowattstunde über die Mittagsstunden. Und dann wird natürlich geguckt, dass die Spülmaschine da läuft, dass der Trockner da läuft, dass die Waschmaschine kurz vorher läuft. Und dass man irgendwie so die eine Wäsche, die ich pro Tag wasche ungefähr, und die eine Spülmaschine oder ja, die so pro Tag läuft, und wenn die zweite noch läuft, dann programmiere ich die in die Nacht rein oder so, wo das in der Regel auch ein bisschen günstiger ist, und halt nicht in die Abendstunden und nicht in die frühen Morgenstunden, weil da ist in der Regel am teuersten. Mhm. Und jetzt begab es sich am Wochenende, deshalb deine Anspielung am Anfang, dass ich mein Geld mit Waschen verdiene, dass der Strompreis negativ war, der Börsenstrompreis, und zwar so weit ins Negative, dass selbst mit Steuern und Netzentgelten, die man da noch zu zahlen hat, dann am Ende ein Endergebnis Strompreis jetzt bei mir von minus 34 Cent die Kilowattstunde rauskam.
Respekt. Das heißt, du hast gewaschen, irgendwie zwei Kilowattstunden verbraucht und hast 60 Cent gekriegt.
Richtig. Also natürlich kriege ich die nicht sozusagen jetzt wirklich, gibt mir die keiner in die Hand, sondern es sinkt halt einfach meinen Monatsstrompreis, klar. Ja, klar. Also am Ende ist natürlich, muss ich trotzdem noch was überweisen, aber klar, du siehst dann auf diesen Charts, die die App anzeigt, siehst du halt, dass du da Geld verdient hast. Und da ist jetzt natürlich wirklich schade, dass mein Auto.
Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Kannst du dein Auto damit laden?
Kann ich leider jetzt, also klar, ich könnte jetzt hier irgendwelche Stunts machen, ja. Ich habe eine Steckdose im Keller. Und so.
Ja,
genau. Ja, genau. Ich habe eine Steckdose im Keller. Ich habe in dem Keller ist ein Fenster. Da könnte ich ein Kabel von dieser Steckdose aus dem Fenster raus. Und ich könnte da hinten hinfahren. Da ist aber kein Parkplatz. Das ist eine Feuerwehraufstellfläche. Das heißt, wenn ich da mein Auto hinfahre, da rufen hier sofort drei Nachbarn den Vermieter an und fragen, ob der noch alle Latten am Zaun hat. So rein technisch, rein von der physikalischen Möglichkeit ginge das. Aber das würde hier, glaube ich, nicht auf Gegenliebe stoßen. Und das wäre auch ein bisschen illegal, mich da auf die Feuerwehraufstellfläche zu stellen.
Und dein Anschluss hängt an was anderem dran, oder was?
Der Anschluss, wo ich mein Auto lade, der ist zwei Gebäude weiter vorne am Parkplatz, und das ist ein anderer Anbieter, der diese Wallboxen, also der Vermieter, der die Parkplätze vermietet die quasi so aller Service inklusive. Das heißt, die Wallbox ist Teil des Mietvertrags, und der Stromzähler, der da dran hängt, inklusive des Stromvertrags, ist auch alles im Paket von diesem Mietvertrag mit drin. Und er hat auch einen sehr attraktiven Kilowattstundenpreis von 19 Cent, mit dem man so übers Jahr gesehen wahrscheinlich, also da muss ich mich jetzt nicht grämen, dass ich diese minus 34 Cent jetzt für einmal Autoladen nicht mitnehmen konnte, wenn ich den Rest des Jahres eigentlich 10 Cent unter meinem Jahresschnitt liege und da halt zig Dutzende Ladevorgänge mit dem guten Preis gemacht habe. Insofern alles fein. Ich spare da schon so viel Geld mit diesem 19 Cent Angebot. Leider ist der gesamte Mietpreis von diesem Parkplatz, da hatten wir es ja eben von der Tiefgarage bei Janosch auch schon davon, der macht das wieder so ein bisschen kaputt. So richtig viel Spaß du dann da am Ende doch nicht, weil der Parkplatz scheiße teuer ist, aber wenigstens der Strom ist billig. Und ich rechne mir das damit immer schön. Also ich muss dann immer viel laden und viel fahren, und dann kommt der Parkplatz irgendwann dabei raus. Genau, aber ich, klar, ich habe dann zu meiner Frau gesagt, willst du hier einen Kuchen backen? Und sie so, ja, klar, mal nur einen Erdbeerkuchen.
Perfekt. Der war ein bisschen gemein, der Erdbeerkuchen am Wochenende, muss ich sagen.
Ja, es waren zwei. Weil
ja, am Tag ich weiß.
Davor, das ist ja das Lustige, der Strompreis wird immer bekannt gegeben für den Folgetag, so roundabout 13 Uhr. Ja, das ist dann so ungefähr, wo du dann in der App siehst, wie der Strompreis für den nächsten Tag festgelegt ist. Also 13 Uhr heute konnte ich sehen, wie der Strompreis morgen bis einschließlich morgen Abend 0 Uhr, also 24 Uhr wird. Und auf Viertelstundenbasis genau. Und da kannst du dann schon gucken, kannst du irgendwie deinen Tag planen, oder kannst du natürlich auch ignorieren, und musst du halt machen, wie du willst. Das heißt also, an dem Samstags gucke ich da rein und sehe Samstag früh, heute Mittag wird der Strompreis negativ, minus 1 Cent. Dann dachte ich, also minus 1 Cent, das ist jetzt nicht gewaltig, also du wirst nicht reich, aber natürlich muss man das ja auch nicht von der Null aus vergleichen, sondern man muss es ja eigentlich so von dem Schnitt von 30 Cent, wo man üblicherweise so steht, oder
ja, klar. Wenn statt, die Sonne statt 30 Cent 1 Cent zahlen, ist schon ganz gut.
Ja, oder minus 1 Cent, ne? Also 1 Cent kriegen statt 30 Cent bezahlen, ist dann schon, da ist schon ein bisschen Hub drin. Also Und natürlich sagst du dann, na klar, dann mache ich die Waschmaschine da mittags an, lass die Spülmaschine da mittags laufen und wenn wir irgendwie sowas wie einen Kuchenbacken vorhätten oder so, na, dann, warum denn nicht? Dann macht man das samstags halt tagsüber. Und nicht erst irgendwie abends um 19 Uhr, wo der Strom da wieder 40, 42 Cent kostet. Mhm. Und dann haben wir den ersten Erdbeerkuchen da gemacht, wobei der tatsächlich gar nicht gekocht wurde, da war nur so ein Pudding in der Mitte drin, der Rest waren alles kalte Zutaten, aber für diesen Pudding musste man wenigstens den Herd anmachen. Also da ist ein bisschen Strom verbraucht worden. Und dann irgendwie wurde es so 13 Uhr und die Waschmaschine ist schon gelaufen und der Trockner ist gelaufen und alle haben versucht, diesen 1-Cent-Dings zu. Und dann gucke ich in diese App rein und sehe nächsten Tag 34 Cent. Ich hätte heute nicht so viel waschen sollen. Ich will mir jetzt alles für morgen aufheben.
Also minus Scheiße. 34 Cent, ja.
Ich brauche morgen 2 extra Waschmaschinen. Nein, natürlich nicht. Aber ist natürlich Quatsch. Du kämpfst dann damit, wenn du kein Auto laden kannst, kämpfst du natürlich irgendwie darum, da am Ende 2 Euro zusammen zu krepeln oder so mit.
Ja, also am Ende ist es ja nicht so viel.
Nee, am Ende ist nicht so viel, aber es ist ein lustiges Game irgendwie. Weil genau. Du tust natürlich damit auch was Gutes, in dem Sinne, das ist ja so billig, weil so viel Überschuss von den erneuerbaren Energien im Netz ist. Ja, das ist halt einfach, genau. Die erneuerbaren Energien ballern da, Windstrom und Sonne vor allen Dingen war es jetzt am Wochenende. Und auf der anderen Seite sind die Abnehmer weg am Wochenende, weil die großen Industrien vielleicht jetzt bis auf so ein paar Hochöfen, die man nicht ausmachen kann, nicht abnehmen in den Maßen, wie sie das unter der Woche tun. Und insofern ist dieses Angebot-Nachfrage-Ding so ein bisschen schief. Und ins Ausland verkaufen ist auch schwierig, was normalerweise dann passieren würde. Aber die Franzosen haben halt Atomkraftwerke am Laufen und die machst du dann nicht mal eben so aus. Das heißt, da ist auch Strom da, der nicht einfach so und will ihn auch in dem Augenblick keiner haben und dann bleibt er halt übrig und dann wird er negativ, damit irgendwer sich erbarmt, den abzunehmen. Und ja, bevor sie dann halt wieder irgendwie Lastabschaltung und irgendwo Solarparks abklemmen vom Netz, damit sie den Strom loswerden, also, dann müssen sie die nämlich dafür entschädigen, dass sie das machen. Erhöht man doch lieber, indem man beim Verbrauchen ein bisschen mithilft, die Anteilquote des Erneuerbaren. Und es ist ja nicht, also ich mache da nichts Sinnloses, ja. Ich meine, der Kuchen wird gegessen, die Wäsche muss eh gewaschen werden und das Auto muss auch im Zweifel voll werden. Insofern, selbst wenn man keinen dynamischen Stromtarif hat, es gibt ja so Apps, die einem helfen, dabei die Sachen so zu planen, dass man sie dann macht, wenn der Strom besonders grün ist. Ob man da jetzt, dann hat man persönlich in dem Sinne keinen Nutzen davon, aber man tut was Gutes für die Gesellschaft als solche und das Spielchen kann man natürlich auch ohne den dynamischen Stromtarif spielen und damit versuchen, den Deutschen.
Aber damit gibt es einen Anreiz. Also das finde ich ja schön, wenn man einen Anreiz hat, wenn man weiß, hey, ich sehe, morgen kann ich irgendwie Energie verbrauchen und das ist sogar negativ. Also dann gibt es ja direkt für den Nutzer oder für dich als Einzelperson den Anreiz zu sagen, hey, da verbrauche ich jetzt mal richtig viel Energie, weil es eh da ist. Also Da mit dem Preis kann man ja viel steuern.
Ja, total.
Wenn er hoch ist, der Preis, dann verbrauchst du halt keine Energie.
Das was ist manchmal Spiel, nicht so was einfach
ich mit meiner Verwaltung gespielt habe.
Ja, okay.
Wir sind ja hier, wohnen in der Siedlung mit Photovoltaik auf dem Dach. Und damit sind wir als Siedlung zusammen ein kleines also werden als Energiewerk oder als Energiegemeinschaft gewertet. Mhm. Und damit kann ich quasi, also damit muss ich den Strompreis quasi der Eigentümer, also die Eigentümerschaft setzt dann am Jahresende fest, wie hoch der Strompreis im Jahr gewesen ist. Und am Anfang, als wir eingezogen sind, hieß es, oder bevor wir eingezogen, hieß es, ja, es wird dann halt einen niedrigen Tagestarif geben und einen höheren Nachttarif, was ja logisch ist, weil am Tag kommt die Sonne auf Photovoltaik und dann ist halt dort ganz viel Energie vorhanden und in der Nacht muss man halt einkaufen, weil man halt keine Energie produziert. Und dann habe ich so eine Nebenkostenabrechnung bekommen, da hieß es ja, es gibt einen Stromtarif über den ganzen Tag, einfach gemittelt. Na ja, gut, dann ist es halt so. Und dann beim zweiten Jahr kam halt eine Erhöhung irgendwie um 8%. Da wurde halt der Stromtarif von, weiß ich nicht, 13,4 Rappen auf 17 Rappen erhöht oder so. Da habe ich mir nachgefragt, ja, woran liegt denn das jetzt, ne? Die 8 Rappen oder die 8% Erhöhung, wie ist denn das jetzt eigentlich zu bewerten? Wo habe ich denn jetzt Spielräume dazu? Dann habe ich dann gefragt, ja, was ist denn jetzt, also ich habe versucht, die Verwaltung halt mal rauszukitzeln. Wie sind eigentlich, also was sind die Kriterien dafür, wie der Strompreis festgelegt wird? Liegt das am Verbrauch in der Also wann ist der Verbrauch in der Siedlung oder liegt es am Einkaufspreis vom Strom in der Nacht oder wenn wir einkaufen, oder wenn die Siedlung einkauft? Und da ist ja da gefragt, was ist denn, wenn wir den Strom verbrauchen am Tag? Die ganze Siedlung verbraucht nur noch Strom am Tag oder die ganze Siedlung verbraucht nur noch Strom in der Nacht? Gibt es da einen Unterschied im Preis? Aber ich glaube, die Verwaltung hat meine Frage nicht verstanden. Trotz dreimaliges Erklären hat sie meine Spitzfindigkeit einfach nicht verstanden und hat
Taub auf dem Ohr.
Und, genau, oder so. Und hat, ja, wir legen das mit dem Eigentümerschaft mit Kriterien fest. Aha, mit Kriterien. Das ist ja nett. Was sind das für Kriterien denn? Kann man die irgendwo öffentlich machen? Das hat jeder weiß davon. Und mit diesem einheitlichen Stromtarif, ne? Ist es völlig egal, wann du bei unserer Siedlung Strom verbrauchst. Also du hast gar keinen Steuerungsmechanismus.
Ja.
Und das finde ich halt gut, wenn du halt einfach einen hast und der objektiv da ist und den du einsehen kannst. Und damit kannst du halt Menschen steuern. Und das geht nur über den Preis. Am Ende geht es nur übers Geld.
Ja. Es ist schade, dass es so ist, aber ja, wahrscheinlich ist in vielen Bereichen ist das der Hebel, klar.
Das ist vielleicht auch leichter zu verstehen.
Ja, also ich habe das dann trotzdem weitergemacht in den zwei Monaten, wo der Zähler da nicht das gemacht hat, was er soll. Weil man hatte sich dann schon so dran gewöhnt. Ich hatte das dann schon ja fast das ganze Jahr davor gemacht und wusste ja auch, dieser Zähler wird irgendwann wieder seinen dynamischen Abrechnungsdingstarif da aufnehmen. Also warum jetzt aus dem Rhythmus kommen? Und manchmal, ja, wenn man dann so dringend irgendwas brauchte, dann habe ich so drauf gedrückt und habe irgendeine Maschine direkt angemacht, obwohl ich wusste, dass es jetzt eigentlich gerade 50 Cent kosten würde, den Kilowattstunde. Und ich das normalerweise nicht tun würde, dann dachte ich mir so, ja, da kannst du jetzt aber mal. So, es merkt ja keiner, weil wird ja nicht abgerechnet. So, genau. Aber es fühlte sich trotzdem irgendwie falsch und schlecht an, obwohl es für meine Rechnung komplett egal war. Ja, und selbst bei dem Autoladen da unten, es ist schon so drin in mir, dass ich mein Auto programmiert habe, dass es so Ladezeiten hat, irgendwie bevor kann man so einstellen beim VW bevorzugte Ladezeiten, und da habe ich so zwei Zeitfenster eingestellt, eins mitten in der Nacht, wo es üblicherweise günstiger ist, weil da wenig Verbrauch herrscht im Netz und deshalb das Angebot ein bisschen überwiegt der Nachfrage und vor allen Dingen halt oft auch nachts viel noch Wind weht und deshalb auch erneuerbare Energie im Netz ist. Und im Sommer speziell ist tagsüber natürlich immer super billig. Mhm. Und da habe ich diese zwei Zeitzonen eingestellt, obwohl ich da einen konstanten 19-Cent-Tarif zahle und es mir eigentlich völlig wurscht sein könnte. Aber irgendwie so dieses, nee, das muss es da verbrauchen, das ist so das besser. Und so völlig grundlos, aber halt mir auch egal, wenn ich zu dem Auto komme, ist es immer voll genug, ich kann damit immer hinfahren, wo ich hin will. Mhm. Und ob das jetzt dann irgendwie da Pausen macht und nicht irgendwie um 19 Uhr lädt, wenn es mal
das
klar
hab ich hier
ist,
auch.
Ja, dann ja, so,
bitte. Ich verbrauche halt die Energie dann am Tag, wenn ich weiß, oben ist die Photovoltaik auf dem Dach und die Energie wird eh hier ins Netz reinkommen, also verbrauche ich sie gleich am Ort und Stelle. Die muss nicht irgendwo verkauft oder eingekauft oder irgendwas werden. Ich verbrauche die Energie dann am Tag, weil ich weiß, da oben sind halt haufenweise PV-Anlagen da und die geben ganz viel Leistung ab.
Ich versuche das ja auch bei uns immer schön in die Elektroautos reinzumachen, aber im Moment ist halt so, beide Autos sind bei 80%. Wir fahren im Moment auch nicht viel irgendwie, ja, mal ins Büro oder so, aber sonst nicht viel. Und dann hast du zwei volle Autos da stehen und verkaufst trotzdem 20 Kilowattstunden oder so oder noch mehr. Also es ist halt gerade produziert.
Du kriegst ja immerhin irgendwas dafür, ja.
Ja, 7 Cent oder 8, boah.
Ja.
Richtig.
Ja, aber du kriegst die 7 Cent auch in der Stunde, wo das Atomkraftwerk in irgendwo 34 Cent bezahlen muss oder sowas. Oder halt noch mehr.
Genau, ja. Deswegen so, bei uns ist, glaube ich, wäre es nicht so optimal, so einen wechselnden Tarif zu haben. Da müsste ich noch hier noch irgendeinen Verbraucher hinmachen.
Widerstand. Im Sommer ein bisschen
einfach
heizen.
Warm wird.
Total angenehm.
Genau.
Naja, wenn der zum Beispiel im Pool liegen würde, wäre das ja gar nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja,
genau. Aber im Sommer ist dann 40 Grad Poolwärme auch doof.
Ist auch blöd, Gavin. Ah, dann kommt
ja gut, aber also, wenn es so richtig heiß ist, dass du den Pool nicht mehr heizen willst, dann hast du ja auf jeden Fall auch einen Klimaanlagenbedarf. Und den kannst du ja dann auch mit ganz grünem Gewissen sagen, stimmt, hier,
kannst du die Klimaanlage voll Power durch.
Mach die Klimaanlage an, da bleibt immer noch was übrig, weil die zieht irgendwie 1000 Watt und kommen irgendwie 2,5 von da oben.
4, 5.
Ja, oder 4, 5, genau. Da kannst du auch mal für 1500 Watt eine Klimaanlage laufen lassen.
Kannst du jeden Zimmer in die Klimaanlage einbauen.
Ja.
Ja.
Genau, nee, und das ist dann halt geil. Also da ist es dann halt schön.
Ja.
Von meinem Balkonkraftwerkchen kommen ja nur maximal 800 Watt. Meine neue Klimaanlage, die kommt mit 600 aus, von daher, also das geht auch.
Ja, das wird funktionieren, ja.
Ja, und dann ist das schon irgendwie angenehm.
Ja,
ja, sehr gut. So viel dazu. Genau. Thorsten, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Also so richtig zum Geld sparen als solches mit, wie gesagt, mit den niedrigen 30er Cent Bereich, wo ich da schlussendlich im Schnitt gelandet bin, das ist so roundabout das, was man in einem normalen Stromtarif, wenn du jetzt auf so einen Stromtarifvergleichsrechner gehst, wie gesagt, da muss man nicht nur auf den Kilowattstundenpreis gucken, sondern auch noch auf die Grundpreise, die ich jetzt da ja nicht zahle, weil Tibber das so, der ist bei Tibber, glaube ich, irgendwie sowas wie 3,99 Euro oder 4,99 Euro und den erlassen sie dir, wenn du ein Elektroauto hast, oder sie erlassen ihn dir, wenn du PV hast, und zumindest für ein paar Jahre, dann wird er irgendwann kommen. Aber so, den habe ich jetzt erstmal nicht gezahlt. Also um in die Nähe dessen zu kommen, was ich jetzt bezahlt hätte, könnte man sich so den aktuell günstigsten in so einem Preisvergleich klicken, kommt man ungefähr beim selben raus und muss sich nicht kümmern. Aber ich finde, das Kümmern ist so eine Gamification und die macht mir Spaß. Und bleibe ich dabei. Und da besteht ja auch das Potenzial, dass ich mit Kuchenbacken Geld verdienen kann.
Oder mit Wäsche waschen. Womit wir wieder beim Anfang sind.
So ist es.
Apropos Anfang, wir hatten am Anfang schon darüber gesprochen, dass der Janosch aus der Schweiz kommt. Und du bist jetzt auch Schweizer Staatsbürger, das kann man so sagen, gell?
Das kann man so sagen. Seit 3. Dezember 25, wo der Brief kam, hieß es, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten, und nicht nur ich, sondern auch meine Frau und auch die Kinder automatisch. Und bevor auch die Fragen kommen, also wir haben alle vier noch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Okay.
Die müssen wir nicht abgeben.
Aber es war jetzt kein großes Einbürgerungsfest mit der Bürgermeister kommt vorbei und schüttelt dir die Hand und der gibt's in der Schweiz? Der Regierungschef?
Es gibt den Bundesrat, quasi die 7 Bundesräte, und dann gibt es dann von den 7 Bundesräten ist dann einer der Präsident.
Und das ist
die kommen nicht
Chef.
Vorbei.
Der kommt nicht vorbei. Genau. So, hier, schön, dass ihr jetzt auch da seid. Und
genau, nein. Ja. Also der Bürgermeister, der hat gedacht, also den Bürgermeister kennen wir natürlich auch, ne? Also meine Frau quasi arbeitsmäßig ja auch heraus.
Ach so, okay.
Das ist ja ganz niedlich auch, also vor Jahren noch, als sie da angefangen zu arbeiten und dann halt auch in der Region, wo wir halt leben, auch irgendwie eine Verantwortung hat von ihrer Firma aus, kennt sie natürlich sämtliche BürgermeisterInnen in dieser Region und auch andere Angestellte oder andere Würdenträger in den verschiedenen Städten und Gemeinden. Und dann gehst du halt so mal raus und dann ist dann halt da die SP quasi, die und mit dem Stand da, und weil halt irgendwie Wahlen angestanden sind, und dann steht halt da der aktuelle Stadtpräsident da, und dann sagst du, ja, komm mal, hallo, ja, ja, und hier, ne, das ist meine Frau quasi, ne, zu mir, also quasi, ich bin dann der Mann dann daneben dran, und dann sagst du, ja, hallo Toni, okay, du bist jetzt der Toni, der Stadtpräsident von der Stadt hier, und ja, das ist schon spannend.
Okay.
Und auch den neuen, also dann inzwischen gab es ja dann eine Wahl, und dann
wurde ich nicht mehr angetreten. Da durfte ihr dann aber mitwählen, oder?
Genau, dieses Jahr am 8. März, quasi am Internationalen Tag der Frauen, war dann halt hier Wahlen, war der erste Wahltag, wo wir dann auch wählen durften. Also neben den nationalen und auch den kommunalen und auch den kantonalen Vorlagen, die es dann abzustimmen galt, durften wir auch über das Stadtparlament und über die Stadträte dann abstimmen, über das Stadtpräsidium.
Und läuft das anders als in Deutschland? Hast du ja jetzt beides erlebt oder ist das vergleichbar?
Ja gut, Deutschland ist natürlich jetzt schwierig für mich zum Vergleichen, weil es schon sehr, sehr lange her ist, weil inzwischen lebe ich schon, wir haben es letztes Mal wieder ausgerechnet, seit 2007 bin ich inzwischen schon in der Schweiz mit meinem Hauptwohnsitz. Also es ist schon eine Weile her, dass ich dann mal deutsche Wahlen hinter mir hatte oder nur wenige deutsche Wahlen erlebt habe. Aber
also hast du Briefwahl gemacht, oder?
Wir haben immer Briefwahlen gemacht. Also, okay. Also du bekommst in der Schweiz immer die Unterlagen zugeschickt.
Mhm.
Und das
automatisch.
Immer, also die meisten halt machen Briefwahl. Genau. Du kriegst automatisch den Brief zugeschickt. Mit den für dich zugehörigen Briefwahlunterlagen.
Ah, okay. Das heißt,
wo alle Sachen drin
machst sind. Einfach, setz dich zu Hause hin, drei Kreuze, genau. Schickst es wieder weg und.
Genau.
Oh. Das heißt, für dich und zugehörig? Dann, also da, wo du früher gewohnt hast, oder wie ist das gedacht? Oder wie?
Also ich glaube, jetzt reden wir über zwei unterschiedliche Sachen. Du, das ist ja genau, die Schweizer Wahl. Einmal, und die deutsche Wahl, die musst genau, du beantragen, wenn du im Ausland bist, oder?
Genau. Wenn ich die deutsche Wahl, da darf ich nur Bundestag abstimmen. Also als Auslandsdeutscher darf ich nur den Bundestag abstimmen und dann Europawahl abstimmen. Ja. Und da muss ich mich aber aktiv melden bei der letzten Gemeinde, wo ich angemeldet war.
Genau.
Und das ist lustigerweise Leipzig geworden, weil ich ja dort zuletzt gemeldet war, weil ich irgendwie noch dringend einen Reisepass brauchte. Dann musste ich mich schnell da, wo meine Frau gewohnt hat damals, oder damals Freundin natürlich, gewohnt hat, habe ich dort halt auch den Hauptwohnsitz hingelegt und habe dort schnell einen Reisepass beantragt. Und dann sind wir von dort halt beide nacheinander aus, haben uns dort den Hauptwohnsitz quasi in die Schweiz verlegt.
Aber ihr habt doch
ist das, wenn ihr jetzt Nebenwohnsitz mehr in Deutschland oder so, wie es andere Kollegen dann noch haben, die haben dort irgendwie noch einen deutschen Wohnsitz oder Nebenwohnsitz immer noch. Oh, den haben wir dann nicht mehr.
Wenn jetzt Europawahl ist, kannst du dich dann entscheiden, mit welchem deiner Pässe du.
Die Schweiz ist nicht in der EU.
Achso, stimmt, du hast recht, ja, okay, ich nehme das zurück.
Das ist die große Herausforderung, das ist das große Ding, was halt immer ist, du hast halt immer wie eine Ausreise außerhalb und du reist immer wieder in die EU ein oder aus der EU aus, was halt auch ein paar Restriktionen mit sich zieht. Du darfst halt nicht alles mitnehmen, du kannst halt nicht, so bestimmte Warenwerte darfst du auch nicht überschreiten und müsstest du dann verzollen und gibt dann auch manchmal Kontrollen. Aktuell gibt es halt vor allem Kontrollen auch in Zügen wegen Migration, dass man da schaut an der Grenze, wer jetzt da ein- oder ausreist und wer dann so aussieht, als wenn er nicht irgendwie in der Schweiz wohnen würde oder in Deutschland und dann werden die halt rausgezogen.
Ja.
Aber es wird dann nicht gefragt, ob du was
zu verzollen hast. Ich kann mich erinnern, wenn wir auf Curling-Turniere in die Schweiz gefahren sind, mussten wir mal aufpassen, wie viel Alkohol wir im Auto haben. Das
genau. Die Freigrenzen haben sie erhöht.
Ah, okay. Jetzt könnte man mehr so. Das war
sehr beschränkt früher. Also eine Kiste Bier hast du nicht rübergebracht. Also mit 20 Flaschen und 0,5 Liter, das war zu viel. Früher.
Mhm. Ja, genau.
Okay, krass.
Zu zweit
das reicht wieder. Ja, Bob, das reicht ja fürs Collington nicht mal fürs Frühstück, oder?
Es ist der erste Tag rum und dann stehst du da.
Ja, schon, dann sitzt du auf dem Trocknen, ja. Dann kannst du es ja nicht leisten.
Jetzt, die Schweiz ist eine Eidgenossenschaft. Muss es jetzt ein Eid schwören, um in die Genossenschaft aufgenommen zu werden? Nein. Oder hat man dir?
Das geht relativ spurlos eigentlich vorbei. Also es gab jetzt verschiedene Menschen, die halt vor uns auch als Deutsche sich schon eingebürgert haben. Und die Anforderungen haben sie, oder die Gesetzgebung dazu haben sie mehrmals angepasst. Und wir haben wohl so einen Zeitpunkt erwischt, dass wir quasi sehr, sehr, einfach durchgegangen gekommen sind. Also wir haben es online beantragt, das Ganze. Also machst du es online, alles ausfüllen. Das Einzige, was ich noch handschriftlich machen musste, war eine Bestätigung von Arbeitgeber, dass ich auch wirklich arbeite. Hätte ich mir natürlich selber unterschreiben können, weil ich dann, ne, aber das hat dann quasi mein Geschäftspartner gemacht, der hat es unterschrieben für mich. Und dann ist es quasi wie eine Art Motivationsschreiben, was du noch schreiben musst selber.
Ah, okay.
Du musst halt schreiben, wie du halt integriert bist in dein Schweizer Umfeld und so. Und dann musst du halt reinschreiben, was du da machst, wo Vereine und wo du halt tätig bist und, ne, also warum bist du eigentlich, also das ist so ein bisschen so, warum will ich jetzt Schweizer werden? Ne? Also das ist so, das steht da so halb so halt drin.
Ach, ich wohne hier so schön halt, und ich gehe der Verwaltung auf den Keks, das ist doch alles sehr schweizerisch, oder?
Also es ist, zwischendurch habe ich gedacht, ja, das ist sehr deutsch alles von der Verwaltung her, aber man hat es noch ein bisschen noch nach oben geschraubt. Also man nimmt es doch ein bisschen genauer. Also ich hatte früher musst dich, glaube ich, also musst ja eine Aufenthaltsbedingung haben, wenn du halt in die Schweiz kommst, dann musst du halt irgendwie einen Arbeitgeber haben, der für dich, musst halt irgendwie einen haben, der halt dich zahlt und das halt klar ist, dass halt, dass du genug Geld verdienst. Nicht, dass du dem Schweizer Staat dann auf den Portemonnaie hockst und dann die für dich Geld ausgeben müssen. Das ist ja gar nicht so. Du musst ja wirklich vorweisen, dass du auch einen Arbeitsvertrag hast und da musst du vorweisen auch, dass du die Versicherung, Gesundheitsversicherung hast, Krankenversicherung hast, das musst du auch noch vorweisen und dann ist alles gut, da kriegst du deine Aufenthaltsbewilligung, wenn du halt nur einen befristeten Arbeitsvertrag hast für ein Jahr und wenn du einen unbefristeten hast für 5 Jahre und nach 5 Jahren darfst du dann nochmal hingehen und das nochmal 5 Jahre verlängern. Bei EU-Bürgern ist es meist so, dass wenn du dann immer noch einen unbefristeten Arbeitsvertrag hast, dass du dann doch eine unbefristete Aufenthaltsbewilligung hast. Gibt dann verschiedene Stufen, die du dann halt haben kannst in der Aufenthaltsbewilligung. Gibt dann noch die Grenzgänger, die wohnen in Deutschland, zum Beispiel Waldshut, Lörrach oder Konstanz und arbeiten in der Schweiz, sind dann die Grenzgänger. Die nehmen sich halt jeden Tag irgendwie 3 Stunden Weg auf sich hin und zurück, um halt Schweizer Gehalt und ein sehr hohes deutsches Niveau an Mieten zu bezahlen.
Ja.
Und wenn du das alles durch hast, bald beim ersten Mal bei der Aufenthaltsbewilligung für 5 Jahre, muss ich dann, glaube ich, im Stadthaus, wo das beantragt, muss ich dann in den Keller gehen und weil dort das Steueramt sitzt, musst du dort einen Zettel holen, wo drauf steht, ja, ich habe keine Auslässe an Steuern, ich habe alles pünktlich bezahlt, musst du diesen Zettel wirklich physisch eine Etage höher tragen. Und dann habe ich gedacht, so, okay, kommt mir sehr nach Asterix und Obelix bekannt vor, ne? Passierscheine A38. Um den Bogen wieder nach vorne zu spannen.
Ja.
Aber ja, und das ist inzwischen alles digital. Also du musst wirklich nur noch einmal einen Scan einmachen für den Arbeitgeber, deine Motivationsschreiben da reinhacken und das war's dann schon. Und dann alles andere gibst du ihnen quasi freie Hand zu sagen, wir gehen zur Steuer, wir gehen dorthin, wir gehen überall fragen, wo wir Auskünfte brauchen. Und dann wartest du einfach. Und dann musst du noch einen Test machen.
Genau, Test. Dass,
so genau, einen einzigen hier, mussten wir noch machen.
Wie werde ich richtig Schweizer? Oder
nein,
Schokolade ist das Wichtigste? Oder Käsefondue selber kochen? Was weiß denn ich?
Ja, genau. Also bei uns war es dann relativ entspannt. Also wir haben einen Test machen müssen. Da zahlst du, glaube ich, 150 Franken dafür. Das sind irgendwie was, 160 Euro. Dafür gehst du dann irgendwo hin an einem bestimmten Tag, an einem Samstag oder so, Vormittag. Gehst du dann dahin, dann sagt er, ja, hier, da ist das iPad und so, und dann dürfen sie da die Fragen beantworten.
Mhm.
Das ist ein Multiple-Choice-Test. Und im Internet sind die Fragen, also jeder Kanton macht es natürlich wieder für sich anders, ne, ist klar.
Natürlich.
Also ist
nicht eine, natürlich.
Also 26 Kantone, 26 verschiedene Einbürgerungsverfahren. Oder sagen wir es mal 22 Kantone und 4 Halbkantone, ne. Und jeder macht natürlich wieder für sich eigenständig und dann gehst du dann, hast du im Kanton Zürich, wo ich bin, gibt's halt einen Fragenkatalog von 300 Fragen und von diesen 300 Fragen werden 50 ausgelost, zufällig, und von den 50 Fragen musst du 30 richtig haben.
Okay.
Und wenn du die 30 richtig hast, richtig beantwortet hast, dann hast du den Test bestanden und das Ergebnis musst du da noch irgendwie in diese Unterlagen mit abgeben. Aber das ist halt, also wenn du eine westeuropäische Ausbildung hast oder Schulausbildung hast, dann sind die Fragen ja alle einfach. Da musst du dann wissen, dass die Schweiz eine bestimmte Höhe und Breite hast und musst bestimmte politische Sachen noch wissen.
Okay, aber gut, das kann man ja lernen.
Das kann man lernen. Und wir sind inzwischen ja schon so lange dort oder so lange hier. Für mich ja nicht dort, für euch ist es dort, für mich ist es hier.
Ja, auch wenn es so klingt, als würdest du neben uns sitzen, sitzt du ja dann doch dort.
Genau. Bist du damit ja, also nicht groß geworden, nicht? Ja, du bist einfach damit vertraut.
Ja, klar.
Und ich hatte, glaube ich, 3 Fragen falsch oder so. Muss halt wissen, wer die erste Schweizer Parlament im Nationalrat, die erste Schweizerin war. Das Schweizer Frauenwahlrecht vielleicht auch nicht gerade. Die Brillanz ist in Europa, ist ja auch hinlänglich bekannt. Dass der letzte Karton ja vom Bund überzogen werden musste, dass sie das auch einführen müssen.
Also die waren relativ spät, oder?
Das ist ja auch hinlänglich bekannt. Ja, in den 90ern. 1990er.
Wow.
Das ist schon krass.
Genau, deswegen sind so Sachen, die musst du einfach wissen und erlernen und danach ist es auch gut. Und Und die hat 47 richtig von 50. Ich glaube, meine Frau hatte 49 von 50 richtig und andere hat noch 48 gehabt. Also da war ich schon der Schlechteste. Also, ja. Es waren 10 Minuten, wo du dieses Ding gemacht hast, da war es fertig. Und Kollegen von mir, die waren halt, da gibt es also in jeder Stadt noch eine Bürgerrechtskommission. Die schaut sich halt jede einzelne Bewerbung an. Also ich schicke quasi die Unterlagen ab, dann sind sie beim Kanton. Der Kanton prüft mal so Vollständigkeit und so weiter und dann guckt das an, dann geht's danach zur Gemeinde und dann schaut sich die Gemeinde das Ganze an und dann überlegt sie, ist es alles richtig, sind alle Unterlagen vollständig, kennen wir die überhaupt? Und dann früher bist du auf jeden Fall eingeladen worden zur Bürgerrechtskommission und dann sitzen da halt so wie gewählte, also vom Volk oder vom Stimmvolk gewählte Menschen sitzen dort und beurteilen halt jede Akte und laden dann halt ein die entsprechenden Menschen und dann darfst du dich da vorstellen und sagen, hallo, wer ich bin und so weiter und Begründung und warum wollte ich und inzwischen ist es so, wie bei uns war es halt so, dass wir halt gar nicht mehr eingeladen worden sind. Das liegt nicht daran, dass wir bekannt sind, sondern es liegt daran halt, dass wir halt Muttersprache Deutsch haben und aus Deutschland kommen und dann ist die Notwendigkeit so einer Sitzung nicht mehr gegeben. Wenn du einfach als zum Beispiel aus dem Nahen Osten kommst oder aus Ländern, wo halt das Mann-Frau-Verhältnis in der Familie noch sehr stark hierarchisch und patriarchisch gewählt ist, dann wirst du dort viel mehr eingeladen.
Okay.
Um zu schauen, wie gibt sich quasi die Frau mit dem Mann gegenüber den Menschen, die dort vor Ort sind. Es geht schon bei der Begrüßung los, gibt die Frau auch demjenigen, der am Eingang steht und den Mann begrüßt, gibt die Frau auch den Begrüßenden die Hand zum Beispiel, was halt ein typisch schweizerisches Ritual ist oder Begebenheit ist oder was halt normal ist in der Schweiz, dass halt alle gleichberechtigt die Hand geben. Und sind so Punkte, die da reinkommen. Und wie sie halt so aufgestellt sind und das ist halt ganz spannend. Und wenn man hier in der Stadt wohnt, die halt auch mit 40% Ausländeranteil halt normal quasi bei uns in der Region normal ist und anders steht da 45%. Und von den jetzt 21.000 Einwohnenden waren bei der letzten Wahl knapp 9.000 wahlberechtigt. Das ist halt unter 50% und das ist natürlich auch sehr beeindruckend.
Krass, ja.
Wie ist denn das so?
Ganz andere Sachen.
Im Alter, ich habe irgendwie damals so, als ich im Curling noch öfter in der Schweiz war, da habe ich immer so zwischen den Zeilen irgendwie so gehört, so ja, zu Besuch kommen, das finden die Schweizer alle toll, aber im Alltag so gibt es so ein gegenüber den Eingewanderten und auch nicht jetzt nur Leuten irgendwie aus Flüchtlingskontexten oder so, sondern auch Deutschen gegenüber so eine Ausländerfeindlichkeit gegenüber den Zugereisten. Ist das so? Spürst du sowas?
Also am Anfang, wie ich angekommen bin, 2007, gab es vom Blick quasi, der Bild von der Schweiz, der Blick, eine große Kampagne, wie viel Deutsche verträgt die Schweiz?
Ja, genau, sowas, ja.
Das war sehr, sehr stark zu spüren. Und das im Arbeitskontext hatte ich das nicht gehabt, weil da zählst du mehr quasi, wie du dich gibst. Und ich bin vielleicht nicht so der. Es gibt so Deutsche, wo du denkst, oh Gott, lass es einfach nur sein. Halt einfach den Mund und sei nicht so belehrerisch und sei nicht nicht so von oben herab. Es gibt einige, die fühlen sich dann irgendwie als Besseres. Das ist natürlich auch klar, sprachlich ist ja, jetzt wird der Jan natürlich sagen, es ist jetzt dialektisch Schweizerisch, das Schweizerdeutsche oder es ist eine Sprache, also die Schweizer verstehen es als Sprache für sich, ist natürlich nicht die Landessprache. Also Landessprache ist halt Deutsch, also das Schrift oder das Hochdeutsche, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Und das Schweizerdeutsche ist aber nicht die Amtssprache. Also wenn du mit dem Staat irgendwie in Kontakt bist, sei es auf Behörden, sei es halt Nationalrat oder also alles, was so politisch so korrekt ist, das sind eigentlich immer alles Sachen, wo du im Hochdeutschen oder dich mit Hochdeutsch oder mit Schriftdeutsch, wie es die Schweizer sagen, artikulieren musst. Und da sind sie natürlich nicht so bewandert. Auch in der Schule ist halt auch, versuchen sie halt irgendwie Schriftdeutsch zu sprechen.
Okay.
Das ist wie eine Hürde und du merkst es bei vielen dass wenn sie dann von ihrer quasi Alltagssprache, also wie wenn du halt Kölsch sprichst oder Berlinerisch oder Sächsisch oder Hessisch oder Fränkisch oder wie oder Bayerisch, wenn du dann auf das Hochdeutsch wechselst, dann gibt's bei vielen ist es so wie so ein, jetzt muss ich mich innerlich ein bisschen aufrichten und nehme wie eine Rolle an. Und das spürst du nach außen halt auch hin. Und die fühlen sich gar nicht wohl da drin, das so zu artikulieren und so zu sprechen. Das ist wie so aufgesetzt. Es gibt einige, die können das. Überhaupt okay. Kein Problem. Die wechseln da wild in den Sprachen umeinander. Französisch, Deutsch, Berndeutsch, Zürichdeutsch, ist alles überhaupt kein Thema.
Okay, krass.
Aber andere, denen merkst du es an. Und damit sind sie sehr unwohl. Und dann kommst du als Deutscher natürlich daher und beherrschst diese Sprache mit einer Selbstverständlichkeit.
Mhm.
Und kannst ganz anders agieren und ganz anders formulieren auch. Und das ist natürlich auch schwierig, dann damit klarzukommen.
Dafür verstehst du halt nichts, wenn sie unter sich
reden. Ja, genau.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
Bis du reinkommst.
Ja, das habe ich auch gemerkt.
Ich bin relativ schnell reingekommen. Also es gibt, also ich war ja erst in Bern, dann ist Berndeutsche. Ist schon noch sehr speziell. Also dann auch so Binnen, also wenn ein Binnenbuchstabe R wird halt als U gesprochen.
Okay.
Und wenn du das halt nicht so richtig raus hast.
R wird ein U, also heißt er nicht Bern, sondern Boin.
Ja, versuch gerade ein Beispiel in meinem Hirn zu finden, wo das irgendwie schöner ist. Ich komme noch drauf bestimmt.
Okay.
Aber das ist halt irgendwie anders. Und dann gibt's bestimmte Eigenarten. Also Butter heißt dann halt nicht Butter, sondern Ankre. Das ist AKN, nicht Akne, sondern Akne. Also es ist halt anders von den Begriffen her. Und
okay.
Und auch bei den Kindern hat man es auch gemerkt, wenn sie dann irgendwie gesprochen haben, dann haben wir auch natürlich Zürichdeutsch gelernt ziemlich schnell. Und dann sprechen sie halt vom Loi. Und den Loi kenne ich, ja. Das steht dann halt im Kreuzworträtsel poetisch für Löwe. Das ist halt in Deutschland der Loi. Und das ist halt hier gängige Sprache. Und das verändert sich natürlich auch ganz krass. Also da habe ich gerade auf irgendeinen der Social Media Kanäle gerade einen, wo halt Chuten ist zum Beispiel Fußballspielen und das verliert sich langsam. Aber es liegt einfach daran, dass halt die Sprache immer wieder im Wandel ist und das haben wir ja auch gelernt vor anderthalb Jahren im Freitagsmorgenkurs.
Das hat er ja uns ja schon öfter erklärt. Ja, nee, das ist ja genau. Auch spannend.
Und so sind halt die Sachen halt auch wirklich, und das musst du einfach lernen und Zürichdeutsche, früher war das halt wirklich, weil du aus der Stadt Zürich gekommen bist, hast einen anderen Dialekt gesprochen, als wenn du halt von der Gemeinde, die halt direkt daneben war, und es vermischt sich jetzt immer mehr, weil halt auch die Menschen viel mobiler sind miteinander.
Ja.
Und ich habe zu deiner Frage zurückgekommen, Bob, ich habe nicht lang gebraucht dafür. Also die Kolleginnen, die ich hatte, die hatten glaube ich 2 Wochen, haben gesagt, ja, reden wir noch mit dir, dass du es verstehst und danach reden wir so, wie unser Mund gewachsen ist und danach musst du einfach fragen, wenn du irgendwas nicht verstehst. Ich bin relativ schnell klargekommen. Und so manche Betonungen, manche Worte, wie wir es im Vorgespräch ja auch schon haben, die habe ich auch übernommen. Die fallen mir einfach so einfach raus. Also vorhin auch beim Eisessen musste ich jetzt überlegen, dass es Glasse ist und ins Büro. Ich fahre ins Büro morgen.
Nee, du fährst mit dem Velo ins Büro.
Mit dem Velo ins Büro, genau.
Ja.
Und es tönt. Und es tönt einfach. Und tönen ist so schön.
Genau, aber du hast noch nicht parkieren gesagt bei dem Auto.
Parkieren und grillieren. Na gut, parkieren muss ich halt nicht, weil ich
aber grillieren
muss ich das Velo manchmal parkieren. Und das Trottoir.
Aber das Trottoir hat meine Oma auch gesagt. Das ist,
ja, das hat so kölnisch, berlinerische Vibes auch noch, wo so französische Begriffe reinkommen.
Genau.
So aus anderen Hintergründen daraus, aber ja. Köln wäre die Nähe zu Frankreich und Berlin wäre so die Nähe zu den Hugenotten. Ja.
Aber ihr fühlt euch wohl in der Schweiz, daraus.
Genau, also wir sind jetzt hier drin, die Kinder sind Stadt Zürcher, also in der Stadt Zürich geboren, beide.
Wir so lange seid ihr schon da?
Ja.
Krass.
Daran merkt man, dass man alt wird, nur daran. Sonst...
Sonst ist man morgens aufstehen ohne Schmerzen, überhaupt kein Problem. Ja, genau.
Genau. Ja, es war einfach, dazugekommen. Jobangebot gehabt damals und damals war es schwierig, irgendwie Arbeit zu bekommen nach dem Studium und dann ging es hier ohne Widerstände.
Okay, ist natürlich dann cool.
Kollegen haben mich geschätzt und danach, ja, ist man da geblieben. Frau ist hinterher, hat auch Arbeit bekommen, ist immer noch bei ihrer ersten Arbeitsstelle. Ich bin inzwischen bei der zweiten, aber.
Ihr habt das gleiche
studiert, gell? Ich nicht so schnell wechseln.
Also.
Genau. Wir haben beide zusammen in Dresden Verkehrsingenieur studiert. Und dort uns kennen und lieben gelernt.
Fantastisch, oder?
Genau.
Und dann, ja.
Aber sie halt für Vertiefung auf mehr Stadtplanung und ich Vertiefung auf elektrische Bahnsysteme. Weiß halt, wie das mit dem Strom funktioniert bei der Bahn.
Vertiefung auf elektrische Bahnsysteme, das ist schon speziell. Ja, aber genau. Cool, ja, richtig gut. Ja, sehr schön. Und
deswegen bin ich halt viel mit den Schweizer Eisenbahnprojekten zu tun. Also alles, was so. Ich habe am Gotthard mit was zu tun gehabt und irgendwelche anderen Ausbauten, die jetzt überall passieren. Und da bin ich überall irgendwo meine Finger mit drin. Oder wir als Firma haben da unsere Finger mit drin, was ganz spannend ist.
Ja.
Ja, und das habe ich gemacht.
Und dann ist natürlich auch viel verständlicher noch, dass ihr sagt, nee, wir fahren natürlich mit der Bahn.
Logisch.
Ich erstmal gucke, wie das alles ist, was wir da gebaut haben und so. Ja, super.
Und deswegen Schweizer werden, muss halt, also die Bedingung ist natürlich, dass du mindestens 10 Jahre natürlich in der Schweiz gewohnt hast, durchgängig.
Mhm.
Oder 10 Jahre und die letzten 3 Monate, nee, die letzten 3 Jahre musst du natürlich in einer Stadt geblieben sein. Also die Kriterien ändern sich manchmal auch ein bisschen, also da, okay, die musst du ja dann haben und danach kannst du es beantragen. Und dann hast du, also als EU-Bürger, wenn du halt in der EU umziehst, hast du ja sofort auch aktives und passives Wahlrecht, wahrscheinlich mindestens auf lokaler Ebene. Aber in der Schweiz halt nicht. Und je länger, je mehr ist es halt einfach nervig. Auch wenn du als einzelne Stimme natürlich nicht viel bewegen kannst, aber du kannst was bewegen. Und ich bin noch in der Kirche aktiv, weil dort die Bestimmung, weil das Wahlrecht geändert worden ist, halt, dass auch Menschen, die eine Aufenthaltsbewilligung haben, die länger als 1 Jahr ist, dürfen auch aktiv und passiv gewählt werden. Also dürfen gewählt werden und dürfen wählen gehen. Da wurde ich halt auch schon in die
kirchliche
Behörde gewählt. Und als so klar war, dass wir uns einbürgern lassen oder eingebürgert werden, was natürlich auch der Stadtpräsident dann irgendwann wusste, logisch, der Markus, der hat es dann auch gewusst. Und ist ja auch gar nicht bei mir rum. Ich habe es auch gar nicht unterschrieben, aber es dann doch schon unterschrieben gehabt und es hat einfach vergessen. Und bei bestimmten Menschen, ja, und also auch meine Frau und ich haben halt von verschiedenen Parteien E-Mails oder Anfragen bekommen, für sie doch im Stadtrat, also dann im Stadtparlament zu kandidieren.
Auf
die Liste zu setzen. Also da waren wir noch nicht mal Schweizer, wollten sie uns schon haben.
Wollten sie euch schon.
Wir sind zwar alles bürgerliche Parteien gewesen, wo wir dann halt beide Mühe haben, damit uns dort aufzustellen, weil die dann doch ein paar Ansichten haben, die uns nicht ganz so ins politische Spektrum hineinfallen. Also da haben wir dann andere Ansichten oder größere Widerstände quasi mit denen zusammen was machen zu wollen. Und
na gut.
Jetzt haben wir noch Kinder im schulpflichtigen Alter, die dann irgendwann übertritt ins Gymnasium vielleicht. Oder der eine hat es jetzt geschafft. Und die zweite, die hat dann noch ein paar Jahre Zeit dafür. Und da braucht es auch noch Zeit, dass man die noch bewegt.
Ja.
Und neben all den anderen Hobbys muss man ja auch noch sich ein bisschen um die Familie kümmern.
Ja, nee, ist ja wichtig. Da kann man dann nicht hier noch für 3 Stadtparlamente kandidieren und so ein Kram. Ja. Ich habe auch.
Bisher gibt es keine Tendenzen zu sagen, wie geht jetzt. Also es muss dann irgendwas familiär passieren. Also meine Familie lebt ja komplett in Berlin. Und die andere Familie lebt dann noch quasi an Christoph und Familie drumherum.
Genau, ja. Sehr gut. Dann, du hast gerade das Thema Hobbys gehabt. Eines meiner Hobbys ist ja Podcasten und ich war zu Gast mal wieder im befreundeten Podcast im Spätfilm.
Habt ihr eure Noir-Reihe weitergemacht?
Genau. Und da ist heute die Folge 362 zum Thema Blood Simple erschienen und ich glaube vor 1 oder 2 Wochen das Vorgeplänkel dazu.
So.
Ich kann aber nicht viel mehr sagen.
Habt ihr wieder zu viel Alkohol getrunken, oder?
Nee, wir treffen uns ja jetzt nicht mehr, weil ich hier keine Bar mehr habe. so dass es dann nicht mehr so exzessiv wird wie schon, also die ersten Aufnahmen mit Daniel, das war wirklich dramatisch. Da haben wir ja Vorgeplänkel gemacht und einen Film besprochen und haben, glaube ich, 8 oder 9 kleine Drinks uns reingestürzt.
Ja.
Und auch das eine oder andere Mal danach ist ja gefährlich getrunken worden und so.
Ja. Es wäre immer erstaunlich, dass die Filmfolgen eigentlich dann doch noch so vergleichsweise unbeeindruckt gelangen. So man, weil die auch mit mehreren Wochen Abstand rauskommen, da hat man die Eskalation aus der ersten Folge gar nicht mehr so präsent.
Hat man schon wieder vergessen, gell?
Und dann, ja, und dann hört man sich das an und denkt sich, ja, haben sie über einen Film geredet, oder passt ja. Aber eigentlich müsste man die ganze Zeit denken, wie viel Betrunkenheit höre ich raus? Aber diesmal nicht.
Nee.
Also oder nicht so schlimm.
Mangels Alkohol. Mangels Möglichkeit.
Naja, vielleicht haben wir jeder für sich getrunken. Das will ich jetzt nicht bestreiten. Also könnte ja hier auch in der Sendung passiert sein.
Und ja, wenn es mich, ich muss mal nachschenken.
Ist eigentlich von deinem Sack
schon alle.
Ist schon leer.
Ist schon leer.
Hattest du nicht vorhin gesagt, hier
wirst du Kühlschrank
aufbewahrt oder so?
Ja, das könnte man, aber es sind nur 300 Milliliter.
Ja, gut, das kann man sich ja mal in die Birne schütten.
Hat auch nur 14,6 Umdrehungen.
Wirst du wieder Sake kaufen? Oder?
Er ist relativ süß.
Okay.
Aber hat sich gut weggetrunken. Also ich muss sagen, also der spezielle da war okay. Aber es ist schon was Spezielles und kostet ein bisschen Geld.
Ja.
Muss man sich gönnen wollen.
Ja, gut, das.
Aber war kein schlechtes machen. Erlebnis, muss ich sagen.
Okay, sehr gut.
Aber ich habe jetzt noch was da anders gefunden. Einfach im Schrank.
Sehr gut. Ach so, ja, zum Weitertrinken quasi jetzt.
Ja, genau.
Sehr gut. Ja, okay. Ich habe auch gerade nachgeschenkt hier, den Hakushu. Gut, also du warst beim Spätfilm.
Spätfilm, und, genau.
Ja. Was? Blood? Wie hieß das?
Blood Simple.
Sagt mir gar nichts. Muss man das gesehen haben? Ist das gut? Oder muss ich die Sendung hören?
Hör die Sendung.
Okay. Aber hat es Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, na, das ist doch schon mal ein Fazit. Also
oder meinst du jetzt den Film gucken oder mit Daniel Podcast?
Ich meinte den Film, ob der Spaß gemacht hat.
Ich glaube, der hatte schon was. Also wir haben schon, boah, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, nö, der war gut und dann kommt da raus, dass wir irgendwie 30 und 40 Punkte gegeben haben. Nee, wir haben, glaube ich, mehr gegeben.
Du hast alles vergessen, okay, das ist beeindruckend.
Ich habe echt wirklich.
Wann habt ihr denn aufgenommen? Manchmal dauert das ja ein bisschen zwischen im Aufnahme
Februar
und.
Im Februar, meine ich.
Okay, ja gut, da kann man schon mal ein bisschen was vergessen haben. Wir haben fast Mai.
Ja.
Alles klar. Na gut, also dann verlinken wir das in den Shownotes zu dieser Sendung. Könnt ihr das finden und da gibt es den Link zu mindestens mal der Sendung mit dem Film. Vielleicht verlinken wir das Vorgeplänkel auch, wenn wir dran denken. Und die nächste Kategorie heißt...
Also ich hab ja. 79 Punkte gegeben, das sind 8.
Ah, das ist doch...
8 Sneakpot-Punkte.
Das ist doch... Dann hast du Spaß gehabt.
Von den Coen-Brüdern, genau. Erster.
Ach, siehst du.
Das kommt so langsam zurück. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ja, so ist es halt leider.
Ja, Februar, meine Güte.
Ja.
Ich könnte jetzt auch nicht mehr alles vom Februar rezitieren.
Ja, und das ist ja auch dieses, wenn du das im Podcast mal geredet hast, dann ist es ja auch weg.
Ja, dafür ist das ja da.
Ja.
Das ist wie mit so einer Reminders-App. Man sagt der kleinen komischen Kugel da auf dem Fensterbrett, an was man gerne erinnert werden möchte.
Genau.
Und dann kann man das instant vergessen. Das ist ja das Gute daran.
Ja, ich hätte gern das und das und dann soll die das halt mal machen.
Genau.
Ist nicht von allen immer so respektiert. Ich weiß nicht, das habe ich aufgeschrieben, steht im Kalender. Ich keine Ahnung mehr.
Ja. Das ist gruselig. Das ist da drin.
Genau. Für mich ist es nicht gruselig, aber für andere ist es gruselig.
Ja, genau.
Was machst du morgen? Steht im Kalender.
Ja, genau. Komm, mal keine gucken. Ahnung. Da gucke ich morgen früh rein, wenn ich am Schreibtisch sitze.
Genau. Und da steht da drin, du bist vor 10 Minuten im Büro angekommen. Oh, ja. Mist.
Ja, genau, das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe neulich so einen Bürotag mit dem nächsten Tag verwechselt. Ich ging die ganze Zeit fest davon aus, dass der Tag, wo ich ins Büro fahre und diesen langen Workshop teilnehme, dass das Donnerstag ist. Und dann gucke ich Mittwoch rein, was mein erster Termin heute sein wird und sehe,
dieser Workshop ist heute.
Ups.
Und ich bin nicht annähernd, also noch zeitlich in der Lage, ich muss auch Kinder in die Schule bringen und alles Mögliche und Kindergarten und so weiter und ja, irgendwie so in den kompletten Schlumperklamotten, wo du denkst, es geht nicht, ich muss jetzt mal nochmal irgendwas anderes anziehen und so, du würdest auf jeden Fall die erste Stunde verpassen. Dann habe ich remote teilgenommen. Ich hatte sogar noch einen Termin mit irgendwelchen Handwerkern am Nachmittag, die dann auch noch gekommen sind. Also ich hätte sowieso nicht hinfahren können, weil dann hätte ich die versetzt. Ich bin die feste Überzeugung, dass das donnerstags war. Ja, okay, hat auch Remote-Teilnahme funktioniert, war auch in Ordnung, aber.
Willst du jetzt schon mal schnell reingucken, bevor du dir weiter den netten Whisky da reinballerst? Ob du nicht doch.
Ob ich morgen ins Büro muss?
Ja.
Ist vielleicht für nach der Sendung keine
Nicht, dass du dann noch irgendwie einen Film guckst oder so.
Ja, könnte passieren. Nee, die Woche ist ja jetzt eine kurze. Da muss ich ja nicht mehr viel.
Ja, da muss man nicht ins Büro. Nee.
Das ist an so einer kurzen Woche, das lohnt ja gar nicht.
Okay, ja. Ihr merkt, wir werden schon langsam lustig. Der Bob leitet hin zu den Dad-Jokes der Woche, natürlich.
Ja.
Wie sieht's aus, Janosch?
Hast du einen?
Hörst du das gerne oder überspringst du das?
Ich höre es alles durch. Und ich glaube, heute kam auf Logo sogar noch ein kleiner Witz, wenn ich ihn noch richtig zusammenbekomme, sagt dann wieder große Schornstein zum Kleinen. Hey, was rauchst du denn, wenn du so jung bist?
Ich habe einen, der passt thematisch vielleicht so ein bisschen. Sagt das Kind zum Papa, Papa, was ist denn das Beste an der Schweiz? Und dann sagt der Vater, keine Ahnung, aber die Flagge ist schon mal ein großes Plus. Da kringelt sich dem Schweizer, dem neuen Schweizer, der Magen, ich höre das bis hier. Okay, dann hauen wir jetzt
sehr schön.
Für die Spanier raus. Wie heißt ein Spanier, der mit dem Fahrrad fährt? Oder mit dem Velo für dich?
Ich verstehe es schon noch.
Konrad. Oh. Der dauert einen Augenblick. Okay. Stefan denkt noch? Oder?
Nee, ich gluckse in mich hinein.
Ach so. Okay, was macht der Dieb im Zirkus? Clown.
Oh. Ich war bei Stehlen und bin nicht rumgekommen. Ja, okay.
Ja, okay, gut. Haben wir das? Drei Stück und plus den vom Janosch.
Sehr gut.
Ich finde das immer sehr schön, wenn ich dann so, ich sehe dann immer, wann der Jan die Sendung gehört hat, dann kriege ich immer per WhatsApp so die eine Pointe nochmal geschickt, die er am besten fand. Kommt dann immer so, wie letzte Woche, Mortal Kombat und dann so drei Smileys sind dran. Ja, weiß man, okay, wenigstens einmal hat's gefallen. Das ist dann, dafür ist immer gut.
Ja, halt in den Zeiten von Twitter gab's ja noch, was ich sehe, wenn ich Podcast höre.
Oh ja,
genau. Oh, das war schön, ja.
Ja.
Jetzt haben wir
Be Real. Das ist Be Real, genau.
Ja. Was ich sehe, wenn ich Podcast aufnehme.
Manchmal, genau. Ja, manchmal das, genau.
Heute. So, dann, wie sieht's denn aus?
Habt ihr trainiert? Hast du trainiert, Stefan?
Ich bin jetzt der Einzige. Ja.
Ich habe im Garten umgegraben. Wie ein Irrer habe ich ein ganzes Feld umgegraben.
Das hat bestimmt 10 Kalorien verbraucht oder 20.
Es waren bestimmt ein paar mehr. Aber okay. Ich bin direkt auf dem Sofa eingeschlafen. Da war es so durch. So scheiße anstrengend.
Gartenarbeit ist echt fies, ja.
Ja. Nee, was hast du trainiert? Komm, erzähl, Stefan.
Ich war Radfahren einmal, irgendwie knapp 30. Ja, eigentlich war ich ein und ein halbes Mal Radfahren, weil einmal bin ich noch mit der kleinen Tochter umher gefahren. Also sie wollte unbedingt Radfahren und ich sollte mit meinem Fahrrad mitfahren, damit sie ein Wettrennen machen kann mit mir. Sehr gut. Weil am Tag vorher waren wir zusammen laufen, also ich war laufen und sie war Fahrradfahren. Und da hat sie mich immer ganz schön weggebrannt. Ja, Papa, damit ich nicht immer auf dich warten muss, nimm du auch mal dein Fahrrad.
So niedlich.
Ja, dann war ich laufen zweimal und einmal schwimmen. Also hier.
Ja, alles dabei gehabt.
Ja, ja. Und was ich dir jetzt noch erzählen wollte, ich habe heute meine Uhr geladen.
Zum ersten Mal?
Das erste Mal.
Ja. Wow.
Das also, ist crazy. Sie war bei 9% und hat gesagt, nur noch 2 Tage, soll ich mal hier ein bisschen Sparmodus ranmachen.
Ja, da würde mich jetzt echt mal interessieren, so mal rein auf so einer technischen Ebene, wie die das machen. Also ich meine.
Also sie synchronisieren viel, viel seltener als die Apple Watch.
Ja.
Also hier und? Steht bei mir jetzt synchronisiert vor 2 Stunden oder so.
Okay, ja, sie, verstehe.
Also wenn das Handy oder jetzt sogar vor 4, genau. Wenn das Handy irgendwie Informationen haben will, dann muss es halt, oder Informationen weitergeben will, dann muss es halt hinpushen.
Okay. Und dann, also das heißt aber, hören tut sich schon die ganze Zeit irgendwie.
Genau. Also irgendein Kanal ist offen, aber es synchronisiert halt nicht. Irgendwie auch, ich habe dieses lustige Schritte-Dingens hier gebaut, habe ich glaube ich auch mal erzählt. Da ist halt auch oft so, dass dann irgendwie ich 200 Schritte gemacht habe und dann manchmal im Handy die App an und dann sind es plötzlich dann 3000 oder so. Weil es dann eben synchronisiert. Das ist halt so das, was da dann viel seltener passiert, genau.
Und wie ist es mit Herzfrequenz und so? Wenn du jetzt guckst, so Herzfrequenz über den Tag, sind es dann nur eine Messung die Stunde und bei der Apple Watch irgendwie alle 3 Minuten, oder?
Nee, also die Werte sind relativ gut durchgehend.
Okay.
Also.
Ich meine, das ist ja, die Firma Apple ist ja jetzt, die sind ja nicht unfähig, Geräte zu bauen.
Nee.
Die können das ja eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Und die Geräte sind in etwa gleich groß, haben beide ein Farbdisplay, was auch relativ groß ist, und haben beide ungefähr dieselben Funkschnittstellen, also dass das so dramatisch anders ist. Irgendwo müssen sie die Abstriche ja gemacht haben. Also ich meine, Apple ist ja faktisch im Moment Weltmarktführer, was sparsame CPUs angeht.
Ja.
Da würde ich fast sagen, dass das wird sich Garmin oder Suunto auf den Kopf stellen müssen, eine CPU zu bekommen, die gleiche Leistung pro Watt bringt.
Ja, sparen sie halt dann an.
Irgendwas müssen sie anders priorisiert haben und da irgendwie krass einsparen, dass das so erheblich ist. Das ist schon heftig. Aber ja.
Das ist natürlich, also genau, ich habe kein Always-On-Display. Das ist natürlich ein Unterschied.
Ja, aber auch wenn ich bei mir das Always-On-Display ausschalte, so wie die alten Apple Watch, komme ich ja nicht annähernd in die Richtung. Also klar, zieht sich in die Länge, komme ich anderthalbfach oder so, aber von dem, was ihr ohne kommt, aber.
Ja, also weiß nicht, wann ich das letzte Mal vor 1,5, 2 Wochen.
Aber kannst du. Stefan, kannst du Nachrichten schreiben und die dann verschicken von der Uhr?
Es geht sowas, aber ich nutze es eh nicht, deswegen.
Also es ist vor allem, ich habe ja vorher auch eine Weißings gehabt, eine Uhr. Und jetzt ein Apple Watch, und da war auch, die Weißings hat auch eine Woche gehalten. Aber das war halt, weil es halt nur eine Richtung geht. Also die Kommunikation ist von dem Telefon zur Uhr. Aber nicht zurück.
Genau, wenn du eine Nachricht
bekommst. Nur Trainingsdaten und wurden zurück. Quasi, wenn ich Nachrichten bekommen habe, habe ich sie gesehen.
Ja.
Aber ich konnte nicht darauf reagieren.
Ja, das ist hier auch so, dass das halt ein bisschen schwieriger ist.
Genau.
Also oder nicht möglich.
Da fehlt ein Kommunikationskanal, also den die Apple Watch hat, den andere Uhren dann nicht haben. Und der kann sein, dass der mehr Energie verbraucht. Das ist die einzige Erklärung, warum die Uhren so unterschiedlich agieren.
Ja, es könnten auch sowas wie, was weiß ich, Bildwiederholfrequenzen vom Bilddisplay, Helligkeiten, also da gibt's ja, es gibt noch 1000 Möglichkeiten, oder Sleep Modi von so, ja, Refresh Rate von allen möglichen Dingen, ja, da kann einiges mit reinspielen. Ja. Das ist natürlich so ein Trade-off, den du beim Design dann machst, ja. Der Apple dann sagt, okay, 24 Stunden oder so reichen uns erstmal, sollen die Leute das nachts auf den Charger legen, das war ja, glaube ich, so die ursprüngliche Idee. Und dann kam irgendwann dieses, oh, Sleep Tracking, shit, geht dieser Trade-off nicht mehr auf, muss man neue Sachen sich überlegen. Aber gut.
Ja.
Okay. Der Stefan schreibt.
Ich habe ja auch eigentlich noch ein Training, den ich eigentlich regelmäßig fröne. Und was auch bei euch mindestens im Bureal ab und zu mal zum.
Die Herrenriege! Jetzt kommt die Herrenriege.
Die Männerriege.
Oder Männerriege.
Männerriege. Genau.
Allein der Begriff ist so grandios, da freue ich mich jedes Mal.
Was ist das, ein Gesangsverein oder was ist das?
Also singe tue ich ja auch nach einem Chor, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist mal dienstags, wo ich im Chor singe oder wo meine Frau und ich im Chor singen, aber natürlich nicht gleichzeitig, weil das aktuell noch nicht möglich ist. weil wir neben den wöchentlichen Proben auch noch Probenwochenenden haben. Und das können wir nicht abdecken, dass wir die Kinder das Wochenende alleine lassen. Deswegen singen wir abwechselnd, entweder ich oder sie. Aktuell darf ich singen bis Mitte August. Und danach darf sie dann im Winterhalbjahr wieder die Sachen singen. Und manchmal ärgere ich mich, dass sie die schönen Sachen auch im Advent singen darf und ich nicht. Aber so ist es halt. Man kann nicht immer alles haben. Aber den Sport, den habe ich jetzt auch mal gefunden. Und zwar bin ich in der Männerriege. Das ist, das sind nur Männer dort. Wir machen quasi so Kraft- und Bewegungsübungen und treffen uns dafür einmal in der Woche. Und machen so von, was ist es, 20.10 Uhr, 20.15 Uhr geht's los. Und endet dann so um 21.45 Uhr, so circa anderthalb Stunden sind es, wo wir dann dort uns sportlich betätigen, also auch wirklich zum Schwitzen kommen. Und je nachdem, wie du es dann ausführst, in welcher Genauigkeit oder welcher Anstrengung, die du für dich dann nimmst, kann es natürlich sein, dass du sagst, hey, ich schwitze total oder ich hebe es immer ein bisschen lockerer. Es gibt da keinen, der kontrolliert sagt, hey, die Übung musst du jetzt so und so ausführen. Das ist da nichts. Aber es ist einfach schön. Ich bin mit Abstand, also ich mit meinem Alter, da kommt so einer noch in meinem Alter, so etwa auch noch so Familienvater mit jüngeren Kindern. Danach kommen erstmal 10 Jahre nichts und danach geht's mit Mitte 50er wieder weiter und danach geht's 60er, 70er und dann gibt's neben der Männerriege, es gibt dann verschiedene Stufen dann auch noch innerhalb der Männerriege. Die Männer 1, wo ich dazugehöre, die halt noch so sportlich und agile sind. Da gibt es auch Menschen, wo du denkst so, oh, mit dem großen Bauch beeindruckend, wie du immer noch mit dabei bist und das alles schaffst. Andere, die so dermaßen durchtrainiert sind, die 10 Klimmzüge machen und dann noch 20 Liegestütze hinterher, wo du denkst so, ja, habe ich noch nie gekonnt. Weiß ich nicht, ob ich das können kann. Oder in den Ringen irgendwelche Übungen machen, sich da hochdrücken und denkst so, da bin ich raus, war ich noch nie da. Weiß gar nicht, wie das geht. Und Marathonläufer sind mit dabei, die wirklich wahnsinnig gut sind. Und dann gibt es die Männer 2, die halt schon älter sind, nicht mehr ganz so beweglich, die ja trotzdem sich jede Woche immer wieder treffen. Und dann gibt es auch die Männer 3, die halt mehr auf dem Stuhl sitzend ab und zu aufstehen und Sachen machen, weil halt eine, je nach Bewegungsmöglichkeit auch im Alter und triffst du dich halt dort, machst einmal in der Woche halt Sport, bringst halt deinen Puls nach oben, machst Ausdauer ein bisschen, machst Kraftübungen mit deinem Körper vor allem, hast irgendwelche Sachen, die in halt der Turnhalle, also bist halt normalen Schulturnhalle, du bist halt diese Schulhallen-Vibes oder Sporthallen-Vibes sind wieder da mit den Matratzen, mit irgendwelchen Kästen.
Bänke irgendwie.
Und denkst so, wow, das kommt alles wieder zurück. Denkst so, oh, ich hab's so gehasst, manche Sachen, manche, das ist so cool. Und neben den Aufwärmen hast du dann halt je nach Anleiter hat er andere Schwerpunkte, die er für dich setzt. Manchmal ist es richtig anstrengend. Ich habe gedacht, ja, ich fahre ja jeden Tag Velo, gut, Elektro-Velo, wenn man nicht fahre Velo und das sollte relativ trainiert sein in den Beinen und da machst du Beinübungen, nur eine halbe Stunde Beinübungen und du weißt genau, am nächsten Tag hast du richtig, richtig Muskelkater und hast Probleme beim Hinsetzen und beim Aufstehen. So dermaßen tun dir die Beine weh.
Sehr gut.
Und dafür ist es halt einfach super. Und danach, logisch, machst du noch ein Spiel, Volleyball, Unihockey oder andere Sportarten, wo, von deren Namen du noch nie gehört hast, die halt extra für Schulsport irgendwie entwickelt worden sind. Und denkst so, ah, oh, ich noch nie, und dann, ja, gut, komm, machen wir Badminton. Unihockey habe ich auch noch nie vorher gespielt, habe ich dort das erste Mal gemacht.
Was ist das?
Unihockey ist quasi Feldhockey, also damit Eishockey auf dem Hartplatz.
Ja, Feldhockey.
Quasi.
Ist so die Schienbeine vom dran denken wie.
Ist olympisch.
Ja.
Also.
Ist olympisch, glaube ich sogar, genau.
Ja.
Aber olympisch mache ich es nicht. Nee. So gut bin ich dann doch nicht. Nee.
Können Sie Goldmedaille gewinnen? Die Deutschen sind da. Stark.
Haut man sich da nicht dauernd mit diesem Stock versehentlich irgendwie oder die, wird gehauen?
Ja,
er muss halt schon gut halt genug sein.
Genau, aber relativ tollpatschig zwischendurch. Also manche können es relativ gut, muss ich sagen, hey, beeindruckend, wie sie den Ball treffen dann auch und ins Tor da rein und den das ist schon beeindruckend. Aber einmal ist es passiert, dass einer gestolpert, glaube ich, sogar über den Schläger und der eine Finger war dann nicht mehr so, wie er eigentlich sein soll. Der war irgendwie rechtwinklig abgewinkelt oder so.
Ah.
Genau, da haben wir das dann halt geguckt, verarztet irgendwie und dann sind sie ins Krankenhaus mit dem und dann haben sie glaube ich noch einmal, glaube ich, kurz gezogen oder so und dann nochmal und dann war es, glaube ich, dann haben sie was genäht, noch vier Stiche oder so. Und danach war das wieder gut und hat irgendwie 3 Wochen oder 4 Wochen okay. lang durfte keinen Sport machen, danach war er wieder da und war für ihn easy, weißt du. Denkst du, oh Gott, ich habe zum Glück nicht gesehen, wie der Finger ab, aber das war halt so und Alter, dann, ja, jetzt ist vorbei, ist gut, wir räumen zusammen und dann gehen wir und dann
okay, krass.
Und es gibt sogar und die Männerriege ist ja quasi innerhalb vom schweizerischen Turnverband, also wir haben einen Turnverband dann in der Stadt bei uns, wo halt andere Sachen noch sind, Faustball und noch andere Sportarten gehören dazu und da gibt es den schweizerischen Turnverband und der macht alle 5 Jahre oder alle 6 Jahre ein eidgenössisches Turnfest und glaube ich letztes Jahr oder dieses Jahr war, letztes Jahr war er in Lausanne war das Sportfest, das eidgenössische, und nächstes Jahr ist es 2031 ist es dann im Tessin, also das ist also wirklich organisiert, also es ist nicht irgendwie so ein Spaßding, sondern dann ist es wirklich Verein mit den ganzen Sachen, die da halt mit einer Generalversammlung, die du haben musst und Budget und das ganze Zeug mit Präsident und Kassier und wie das alles dann dazu brauchst, also es ist wirklich vereinsmäßig aufgebaut. Und nach dem ganzen Sport, Duschen und danach geht's, gibt's einen Beizenplan, also wird bei uns in der Stadt, dann haben wir glaube ich vier Kneipen, würde man sagen, oder 4 Restaurants oder 4, ja, wo wir halt nah abwechselnd immer hingehen und der Beizenplan ist, jährlich wird er gemacht und dann steht drin, an dem Donnerstag gehen wir die Beiz, dann mit dem anderen gehen wir die. Und danach wird halt 1 oder 2 Gläser gehoben oder 3, je nachdem, was du halt magst oder vermagst an dem Abend, damit du halt deine Kalorien und deine, ist ja isotonisch, weißt du, das
ja,
musst
ja.
du wieder. Das,
auf jeden Fall. So wie du dich da auspowerst, das musst du erstmal wieder reinkriegen.
Ja, natürlich. Ja, genau. Na, wahrscheinlich reicht dein Bier, da hast du es komplett wieder raus.
Man will ja nicht versehentlich ein Kaloriendefizit bekommen, das darf auf gar keinen Fall passieren.
Nee, sowas nicht.
Das darf, und da gibt's natürlich noch Frage.
Was sind deine Fähigkeiten im Triathlon? Sehen wir dich nächstes Jahr auch in Sulzbach, in Niedernberg?
Bisher E-Bike fahren ist top. Ich habe gar kein anderes Velo mehr. Das ist kaputt gegangen über die Jahre jetzt, weil es einfach gar nicht mehr benutzt worden ist. Laufen ist sehr schlecht. Musste mein Sohn durfte dann mal im Letzigrund gibt's doch auch ein Weltklasse Zürich heißt es. Das ist ja Weltklasse, geht ja dann um die Welt, glaube ich, in verschiedenen Stadien. Und Weltklasse Zürich gibt's dort auch. Und die haben dort mit ihrer Schule so eine Runde gehabt, die sie dort gelaufen sind und haben dort wie eine Auszeichnung bekommen. Und dann hat er gemeint, ja, ich muss noch einmal trainieren, weil aus Umständen hatte er keinen Sport gehabt, ein Halbjahr lang. Und da wollte mit mir noch mal eine Runde joggen gehen. Da ich gesagt, ja komm, dann da ich der Sportlichere bin von den beiden Eltern, bin ich halt dann mit gelaufen, oder der Ausdauernde, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann, er hat mich gnadenlos, hat er mich zur Runde gerannt. Er hat dann auf mich gewartet zwischendurch, und irgendwann ist er vorne weggerannt, ist nach Hause und dann, und meine Frau meinte, und wann kommt dein Vater? Ja, der kommt dann schon noch. Aber Schwimmen mache ich jede Woche dann doch noch einmal, weil meine liebe Tochter ist dann doch noch macht Schwimmunterricht außerhalb der Schule. Jede Woche immer eine halbe Stunde und in der Zeit gehe ich dann auch noch meine Bahnen schwimmen und bin sehr stolz inzwischen, dass ich es sogar schaffe, in der halben Stunde oder unter 30 Minuten doch 1 Kilometer zu schwimmen.
Sehr gut. Schwimmen.
Und mit deiner Tochter auch schon ein bisschen gefachsimpelt und gesagt so, hey, in der Stunde 77 Bahn, Respekt, ich schaffe 40 in einer halben Stunde.
Ja.
Oder in einer knappen halben Stunde. Also inzwischen bin ich bei 28 Minuten angekommen, wo ich sage, hey, was darf ich sagen? Aber Laufen ist komplett. Da müsste ich nicht nur, was habe ich die Woche trainiert? Nichts, sondern da müsste ich was machen für.
Okay.
Und dann mal gucken, wann der Termin ist. Wie das dann freimäßig funktioniert.
Ja. Irgendwie 2. Juli-Wochenende war es ja dieses Jahr. Ich glaube, die letzten Jahre war es.
2. Juni?
Juli.
Ja. Aber das ist der Anfang der Ferien bei uns, muss man schauen.
Ja. Aber es macht Spaß, gell, Bob? Das ist einfach ein schönes, gemütliches Beisammensein.
Es ist ein Event, ja.
Ja.
Die und Family stellt sich dann an den Rand.
Den See kenne ich ja eh.
Den See kennst du, oder? Warst du da schon?
Ja, ja. Nee, baden war ich da noch nie. Aber nebendran einkaufen. Niederberg.
Ah, okay.
Outlet von S. Oliver oder so.
Ah ja, stimmt. Da fährst du mit dem Fahrrad fast vorbei. Bei da vorne, bei den Outlets, ja.
Gut.
Nee, es hat
dann einen brauchen wir
schöner
jetzt.
Schöner Wettkampf.
Für diese Sendung.
Das die sind immer also, in der Riege.
Genau, ja, da brauchen wir jetzt eine andere. Nächste Woche wird das hier keine reine Männerriege. Denn nächste Woche gibt's hier wieder Gästin.
Ja.
Und die hat einen Film schon mal vorab reingereicht und der Stefan weiß, um was es sich da handelt.
Wir gehen zu Netflix.
Aha, da waren wir jetzt länger nicht.
Ja.
Warte, ich meine, Netflix lädt, jetzt ist es da. Die Geschichte der Menschlichkeit. Keine Ahnung, hier ist ja immer wieder Serien dazwischen gewürfelt.
Sie hat uns einen Film von 2025 mitgebracht. Drama Independent Film. Dieser Film ist emotional. Das ist ja was für uns beide.
Also, ja, genau. Drama emotional hatten wir doch jetzt die Woche schon. Okay. Ja, nee, ich sehe hier nichts, was mich sofort anspringt, was das sein könnte. Von daher musst du es verraten.
Wir schauen A Big, Bold, Beautiful Journey mit Margot Robbie und Colin Farrell und Phoebe Waller-Bridge.
Oh, das ist ja mega gut besetzt. Mhm. Okay. Das, ja. Das Plakat bei Netflix sieht aus, als wären die beide AI. Das sieht ja ganz schlimm aus. Colin Farrell sieht nicht aus wie er selbst auf diesem Bild. Aber gut, okay, da hat der Photoshop-Artist übertrieben.
Ja, das gibt's ja manchmal, dass da ein bisschen schief geschraubt wird.
Ja, na gut, A Big, Bold, Beautiful Journey.
Da freue ich mich jetzt schon nächste Woche auf die Anmoderation. Da werde ich mich dreimal verschlucken. Nicht so, dass ich diese Woche alles hingebracht habe, was ich da am Anfang gesagt habe, aber ja, das gehört auch dazu.
Also wir können ja mal, wir spoilern jetzt wieder nicht, wer kommt, aber ich gebe einen Tipp. Mhm. Die Person war schon mal hier und der Film, da bist du auch über den Titel. Oder war das mit Christoph? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, war mit dir, aber ich bin nicht 100% sicher. Aber wer auch immer anmoderiert hat, ist da auch quasi Rolle vorwärts über den Filmtitel drüber. Insofern, da bleibt die Person sich treu.
Okay, das heißt, ich kann jetzt eine Woche lang üben, damit das nicht wieder passiert.
Alles klar.
Bei so viel Bs wird das wirklich sehr kompliziert.
Mhm. Genau.
Gut, wenn der Popschutz funktioniert.
Blop, 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 blop. Ja, du hast ja so einen schicken, ne? So ein besser. Ich habe ja hier nur so einen Schaumstoffpuschel.
Mehr habe ich auch nicht.
Janosch, schön, dass du da warst.
Vielen Dank, ja. Der Janosch hat mich gespannt. Guck mal aus dem Internet. Du hast ja extra noch ein Mikrofon bestellt. Hast du vorhin gesagt? Gestern bestellt, heute war es da und funktioniert.
Genau. Ja. Perfekt, so muss es sein.
Ja, sehr gut.
Sprachen, weil alles andere wäre sehr kompliziert, glaube ich, geworden, weil er viele Sachen nicht so erkannt hat und dann.
Ah, okay.
Ja, habe ich gedacht, komm.
Und jetzt dann ab sofort in allen Büro-Meetings mit diesem Mikro. Mit dem fetten Sound.
Kann ich voll anlegen.
Da sind die Kollegen echt irritiert. Also Bob, dir geht es wahrscheinlich auch so.
Jedes Mal, wenn die Leute diesen Mikrofonarm sehen, der so von der Seite so ins Bild geschwenkt kommt. Manchmal denke ich nicht dran und drücke den nicht runter. So manchmal, wenn ich dran denke, dann stelle ich den so, dass man den nicht so sieht. Aber manchmal ziehe ich ihn dann irgendwie so aus Reflex während des Sprechens hoch und dann so, und dann gucken die Leute immer so, was hast denn du da? Mikrofonarm? So, wieder runter. So.
Das ist sehr lustig. Mit LED-Ring sogar. Ich kann sogar blinken lassen.
Das ist ja
cool. Das kann meins nicht, hör mal, ja, was du da hast. Tja. Ja, schön, dass du da warst. Ich bin sehr gespannt, was der Christoph sagt, wenn er hier Family im Podcast plötzlich hört. Jetzt haben wir es natürlich so ein bisschen über Be Real gespoilert. Ich hätte es ja lustiger gefunden, wenn er seinen
Player angemacht hat.
Player aufgemacht hätte und macht an und denkt sich dann, what?
Den kenn ich.
Also wie, und sozusagen hinter seinem Rücken hier die Einladung, während er fremdpodcastet. Am selben Abend.
Und das ist ja noch vor allem, während er fremdpodcastet. Ja,
genau. Also von daher,
Hat mich gefreut, dass du hier warst und ja, vielleicht mal wieder.
War mir eine Freude.
Gruß in die Schweiz.
Ja, vielen Dank.
Und in der nächsten Woche dann hier A Big, Bold, Beautiful Journey mit Gästin. Und das hier war die 900, jetzt habe ich es nicht zur
23.
Verfügung. 23, 32 hätte ich beinahe gesagt. 23, und genau. Die Kommentare halten dann die Links für euch bereit, die wir vorhin erwähnt haben. Ich habe schon wieder vergessen, aber wir verlinken irgendwas. Und ihr dürft da gerne kommentieren und euch Themen wünschen, so wie die anderen das gemacht haben. Wenn sie uns gefallen, machen wir sie vielleicht. Wenn nicht, dann reden wir nicht drüber. Aber wir lesen die Kommentare alle und danken fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.